Willst du oder soll ich dann eigentlich Melanies Nachricht vorlesen? Eigentlich authentischer wäre es, wenn du sie vorliest, weil.
Ich wollte gerade sagen, ich fände authentischer, wenn ich vorlese, weil es betrifft ja in erster Linie dich.
Ja, das ist halt schon. Also. Es
Aber das Thema finde ich ein Hot Take,
ist ein
weil ich hätte
absoluter
das,
Hot Take, ey.
ich habe so viel dazu zu sagen, zu
Ja,
diesem
ich hab,
Thema.
oh, ich hab da auch viel zu sagen, ey,
Wo,
wow.
können wir damit vielleicht anfangen? Weil ich
Wir
habe das
können.
Gefühl, dass wir könnten uns da ein bisschen sehr auslassen. Dann können wir gucken, was dahinter noch alles passt. Das ist Thema für uns.
Wir können sehr, sehr gerne mit Melanies Post anfangen, ey, aber lass uns vielleicht dann vorher trotzdem noch als Intro. Das ist die kürzeste Vorgespräch, das wir seit Einführung des Vorgespräches hatten.
Seit Einführung der Kondomverpackungen.
Nein, jetzt nicht spoilern. Nee, spoilern. Lass uns erst einzeln und dann.
Okay.
Und drei,
zwei,
eins.
Servus und hallo zu einer neuen Folge von Die Ossi und der Bessi.
Hallo und willkommen bei Die Ossi und der Bessi.
So habe ich es nicht gesagt. Hast du eine schlechte Angewohnheit?
Eine? Ich habe viele schlechte Angewohnheiten.
Und ich habe auch eine Vorliebe für Friedhöfe, aber lass uns das einfach beim nächsten Mal bequatschen.
Boah, super cliffhanger.
Das sind so Stories aus dem Leben einfach. Hast du schon mal Tinder ausprobiert?
Ja, nächste Frage. Ja.
Krass, ich nicht.
Servus und hallo zu einer neuen Folge, die Otti und der Bessi.
Einen wunderschönen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu eurem Lieblingspodcast.
Idee.
Wir haben wieder Post bekommen. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem?
Wir haben einen Brief gekriegt und es ist ein absoluter Hot Take. Und zwar, wir haben Post bekommen von unserer Lieblingshörerin Melanie.
Ja, ey, verdient. Das ist jetzt die dritte Post, die wir von ihr her.
Der dritte. Das zweite war das Lied. Richtig cool.
Das Lied zum 100. genau. Ach. Das war auch spitze. Das könnte ich eigentlich echt nochmal einbauen irgendwo.
Habe ich jetzt auch überlegt. Und long time no see, aber Melanie ist back.
Sie
Melanie
hat auch in ihrer E-Mail geschrieben, alle halb Jahre wieder. Ist ein bisschen länger her als halb Jahr. Aber hey, du bist die treueste Hörerin, Melanie. Du
und wir können uns alle schon freuen, denn Melanie hat auch einen Song für die Playlist mitgebracht. Und das ist das erste Mal, dass ein Hörersong, glaube ich, auf der Playlist
landet. Stimmt nicht. Wir haben auch schon Halo von ihr drauf auf der Playlist. Wir uns sehen mit
Stimmt.
Halo. Oder was?
Aber sie ist die einzige, ich glaube, sie ist die einzige Hörerin, die bisher Songs auf unsere Liste hinzugefügt hat.
Obwohl ihr alle da draußen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, jederzeit Songs auf die Playlist setzen könnt.
Genau. Aber worum geht's in Melanies Post? Sie hat uns geschrieben.
Ich lehne mich mal zurück.
Hi, ihr zwei. Schon wieder ein halbes Jahr her. Ich muss mich mal wieder melden und habe eine Bitte an euch. Wobei, stimmt nicht ganz. Eine Bitte speziell an Markus. Aber Jeanette, deine Meinung bitte auch dazu. Sehr gerne übrigens.
Vielleicht an dieser kurzen Content-Warnung, wenn ihr irgendwie... Ja, eigentlich keine Content-Warnung. Es geht um sexuelles Thema wieder.
Es geht aber um sexuelle Themen und die sind bei uns bekannt. Also, let's go.
Content-Warnung für, wenn ihr mit Arschlöchern nicht gut könnt, skippt vielleicht die nächsten Minuten. Wenn ihr mit Arschlöchern gut könnt, freut euch auf die nächsten 5 Minuten.
Und zwar Hot Take. Ich habe eine Freundin. Wir kennen uns seit dem Sandkasten.
Du hast meine Bestie überlesen. Ich finde den Begriff Bestie schön.
Ich benutze den auch gern so als Bestie und so. Okay, also nochmal. Ich habe eine Freundin, meine Bestie. Wir kennen uns seit dem Sandkasten.
Ey, schön, solche Freundschaften wertvoll.
Sind wir beide Single und leben das auch voll aus.
You go, girl!
Bei mir ist eine dunkelrote Red Flag, wenn ein Typ und ich uns näher kommen, es auch intimer wird. Mhm. Und wenn es dem einen kommt, wir über die Verhütung mittels Kondom diskutieren, beziehungsweise gibt es da bei mir keine Diskussion. Der Abend ist beendet, bei besagter Freundin nicht. Bitte, Marco, ich glaube, meine Freundin muss das von einem Mann hören, wie blöd sie ist. Denn mir und anderen hört sie bei dem Thema wenig bis gar nicht zu. Und Jeanette, wie ist deine Meinung dazu? So werde ich euch später sagen. Also Hot Take ist, Melanie möchte eine Meinung vor allem von Markus zum Thema Diskussion über Kondom oder nicht beim Schnickschnack.
Ey, ich habe da halt wirklich gleich diese Typen vor Augen, die sagen so, oh, ich habe eine Latexallergie und so weiter. Bullshit. Entschuldigung. wenn du wirklich eine nachgewiesene Latexallergie hast, es gibt auch hypoallergene Kondome. Ey, es ist für mich absolut auch ein Red Flag. Ey, ich verstehe dich total, Melanie. Und Melanies Freundin, ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, ob es dir scheißegal ist, was du dir da alles holen könntest, jetzt mal von Schwangerschaft abgesehen, weil ich habe in meiner Familie zwei Kinder, die Tropikinder sind, ne? Trotz Pillekinder. Davon mal ganz abgesehen, was für mich immer noch die schlimmste Geschlechtskrankheit wäre, aber Geschlechtskrankheiten. Du kannst dir selbst eine billige Blasenentzündung, wie schnell haben sich Frauen eine Blasenentzündung eingefangen, weil der Typ nicht unbedingt so sauber war. Und ich kann dir da aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, ich glaube, ihr seid so Mitte, Anfang 20, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich war mit Mitte, Anfang 20 auch nicht der Allerschlauste und habe manche dumme Sachen gemacht. Und das ist das Privatding, ich habe nie, außer in langfristigen Beziehungen, wo ich weiß, da ist nichts und ne, nie mit einer Frau ohne Pariser geschlafen. Einfach weil auch selbst in einer, wenn du die Person schon länger kennst und bei einem einmaligen Abend kennst du die Person nicht länger und selbst wenn du sie schon, was weiß ich, über Wochen oder Monate kennst, du weißt nicht, was der Typ hat. Und ich komme aus der Tiermedizin, ich kenne mich mit Chlamydien, Syphilis, Herpes, ich kenne den ganzen Scheiß. Du glaubst gar nicht, wie unfruchtbar du dich machen kannst, wenn du mal Chlamydien hattest und die nicht ordentlich und schnell behandelt wurden. Oder wie langfristig auch so eine Pilzinfektion sein kann. Die kannst du, die wird dich vielleicht sogar noch überleben, wenn du dir dafür anfängst und das ein resistenter Pilz ist. Also, bitte, 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 Melanies Freundin, wenn du, also, es müsste auch für dich bitte eine absolute, also natürlich ist dein Leben, du kannst mit deinem Körper selber machen, was du möchtest. Ich will dir da nichts vorschreiben, ich will nicht mansplainen. Aber überleg, was du deinem Körper damit antust. Und ich weiß nicht, so, also ich als Kerl könnte nicht so geil sein, dass ich jetzt mit einer schlafen würde, die sagt, nee, lass das Kondom weg. Das wäre für mich auch ein absoluter Red Flag. Das ist für mich, weil ich dann sofort denken würde, was willst du mir ein, was fange ich mir bei dir jetzt ein, was könnte ich mir, bin ich die nächsten 5 Wochen auf Antibiotika angewiesen oder was bin ich, ach nee. Und ey, wie gesagt, ich habe 2 Tropikinder in meiner Familie, trotz Pillenkinder. Ich muss einen Schluck trinken. Wie ist deine Meinung dazu, Jeanette?
Ja, meine kleine bescheidene Meinung. Also, grundsätzlich zum Thema über Verhütungsmittel reden, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich finde das sogar richtig und wichtig, da auch ein Gespräch zu führen. Wie will man verhüten, welche Verhütungsmittel benutzt man, whatever. Ich stimme dir aber zu.
Dann kannst du jetzt nicht unbedingt groß, genau. Da sprichst du nicht die 2 Stunden so vorher, so, oh, wir gehen jetzt gleich zu mir.
Ja.
Alleine wäre mein Gedanke schon, wenn der Typ kein Kondom dabei hätte, wäre das schon eine Red Flag für mich.
Da wäre ich jetzt noch dazu kommen. Also grundsätzlich finde ich jetzt völlig in Ordnung, auch offen über Verhütung zu reden. Kein Ding, aber ich stimme zu. Also A, bei One-Night-Stands oder lockeren Geschichten gibt's da nichts zu diskutieren. Kondom ist ein absolutes Muss, ist auch tatsächlich eine Sache, an die habe ich mich außer eben in sehr langen Beziehungen abgesprochene Dinge, habe ich mich auch immer gehalten. Das muss ich auch sagen. Cheers to myself, egal wie betrunken ich jemals in meinem Leben war. Ich habe nie ohne Kondom mit einem Typen geschlafen. Und auch, also meistens sogar mit doppelter Verhütung. Ich habe lustigerweise auch Erfahrung mit im Bekanntenkreis ganz vielen Kindern trotz Spirale, Kinder trotz Vasektomie. Ich selber habe Erfahrung mit Kind trotz Kondom.
Also Trospi und Trova-Kinder.
Ja, und Troko.
Und sozusagen. Troko. Ah ja, auch stimmt. Auch nicht hundertprozentig.
Von daher, aber ich finde es extrem wichtig und da geht es nicht um, ist das Gefühl, natürlich ist das Gefühl ohne anders als mit, aber sind wir ehrlich, nichts macht diesen Unterschied wett. Die Gesundheit geht vor, man weiß nie, was man sich holen kann, weder Mann noch Frau. Es schützt ja beide in der Beziehung.
Auch da kann ich als Mann sagen, ist jetzt nicht so ein immenser Unterschied, dass es
ein gravierender Unterschied ist,
weniger
es nicht
Spaß machen täte. Vor allem, du kannst billige, dicke Kondome kaufen, denen würde ich sowieso nicht vertrauen. Und du kannst halt die echt, echt dünnen von, keine Werbung, Durex nehmen. Das ist halt quasi dann.
Hätte ich jetzt auch gesagt,
also kein Unterschied. Also
Werbung selbst bezahlt, aber ich bin seit Jahren ein absoluter Fan von Durex. Auch die Einhornkondome finde ich gut. Was ich euch jetzt nicht empfehlen würde oder was ich jetzt selber zum Beispiel nicht machen würde, sind diese 99 Cent für 100 Kondompackungen. So.
Ja, die bei Amazon auch mal vorgeschlagen werden.
So diese, weiß ich nicht, so diese typischen aus bestimmten Shops, wo du so als Werbegeschenk für 0 Euro oder 99 Cent für 100 Stück, würde ich jetzt abraten von, auch einfach, weil ich erfahrungsgemäß finde, wo ich mal früher jung war, hat man sowas auch mal in der Hand gehabt. Die riechen meistens schon so chemisch und schwierig.
Ich habe tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit wieder mal Amazon-E-Mail bekommen, so, oh, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft.
Haben auch das gekauft.
Und dann wurden mir so eine 100er-Packung eben für, keine Ahnung, 2,99 angeboten der Firma Torex. Und denke ich mir auch so, okay, check ist der Konto oder was?
Ja, was mir jetzt ja letztlich tatsächlich aufgefallen ist, also auch ein Tipp für die Bestie von Melanie, wenn ihr auf die größeren Packungen zurückgreift, so 30, 40 Stück Packungen, kommt ihr viel günstiger weg, als wenn ihr in der Drogerie so eine 8 bis 10 Stück Packung kauft.
Und auch da, ey, selbst wenn ihr kleine Packungen kauft, die, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Euro kosten, ist auch das immer noch billiger als 4 Wochen Antibiotika mit Selbstbeteiligung.
Oder Kind.
Kind sowieso. Das ist 18 Jahre lang nur bezahlen.
Also nein, also wirklich, achtet auf eure Gesundheit. Ihr müsst auch niemandem recht machen. Das finde ich auch mal einen ganz wichtigen Punkt. Steht für euch selber ein und für das, was ihr wollt und womit ihr euch sicher fühlt. Und man muss niemandem einen Gefallen tun. Man tut auch niemandem einen Gefallen, ohne Verhütung miteinander zu verkehren. Und Pille oder so schützt euch halt auch nicht vor Geschlechtskrankheiten.
Ja, und wirklich dieses Ding so, ich habe eine Latexallergie. Das ist so Bullshit. Ich kenne wirklich Männer, die, oder ich möchte sie eher Jungs nennen, weil obwohl sie die 40 schon längst überschritten haben, sind es trotzdem noch Jungs mit solchen Ansichten. Wenn du tatsächlich nachweislich diese Allergie hast, ja, es gibt die, aber dann hast du auch entsprechende Präparate dabei.
Oder du kannst auf die Kautschuk ohne Latexkondome zurückgreifen. Gibt es ja auch. Genau. Es gibt ja Produkte. Ohne.
Ja, die kannst auch du mit deiner angeblichen Latexallergie dann nutzen.
Dazu auch nur sagen, jemand, der tatsächlich Allergiker ist, ist darauf vorbereitet. Der ist ausgestattet mit Präparaten und entsprechendem Material.
Und wirklich Typen, die mehr als ein Kondom dabei haben, wenn sie tatsächlich drauf aus sind, sind nicht irgendwie, die haben es geplant, sondern in meinen 20ern hatte ich immer eine Lümmeltüte dabei. Ich habe sie kaum benutzt und meistens weggeschmissen, weil das Haltbarkeitsdatum irgendwann überschritten war. Aber immer. Heutzutage nicht mehr. Aber heutzutage bin ich auch nicht mehr der am Samstag vor Kids so, jetzt eine kennenlernen. Spoiler, es hat in den wenigsten Fällen bei mir tatsächlich geklappt.
Aber ganz ehrlich, da muss ich aber wieder sagen, verlasst euch nicht nur auf die Männer. Ihr seid selbst die Frau, habt selber als Frau auch einfach Kondome einstecken. Also ich habe zum Beispiel auch in der Handtasche Kondome.
Ja, richtig. In der Handtasche, da gehen sie auch nicht, also sind sie auch nicht so belastet wie im Geldbeutel. Ich meine, Geldbeutelkondome musst du am besten eigentlich nochmal einpacken, damit die halt besser geschützt sind, weil
vor allem
durch Geld und durch Schlüssel und sowas können die leicht kaputt gehen.
Was ich zum Beispiel für unterwegs total empfehlen kann, ist diese, es gibt oft diese so kleine Probierpackungen, so ein kleines mit zwei Stück drin oder so. Mega praktisch für unterwegs. Mega im Auto, weiß nicht, Handschuhfach oder Handtasche oder keine Ahnung. Im Notfall eben auch mal im Portemonnaie über eine Nacht. Aber ich finde, also da finden sich schon Wege. Ich hatte auch mal einen Typen im Bekanntenkreis, der irgendwie hier meinte, ich bin so voll auf Latex allergisch. Und dann hat, glaube ich, die Person, zu der er das gesagt hat, hat dann geantwortet, und ich bin allergisch auf nackte Schwänze. Das fand ich so witzig. Es war so hilarious. Es war so, go girl. Das war einfach, der Blick, der war alles wert. Der Blick, das war einfach nur mega.
Ich denke halt auch tatsächlich schon Melanie hat uns tatsächlich heute Nachmittag erst geschrieben, als hätte es geahnt. Sie schreibt ja auch, sie hat schon damit gerechnet, dass wir heute aufnehmen. Sie kennt uns viel zu gut.
Voll.
Aber seitdem denke ich tatsächlich drüber nach, wie unangenehm muss diese Situation sein. Nehmen wir an, es ist wirklich Samstagabend, ihr seid im Club. Man flirtet miteinander, man tanzt miteinander, man knutscht ein bisschen, man geht damit zu ihm, zu ihr, ist egal wohin. Und dann kommt diese Diskussion auf über die Verhütung. Und ich kann nicht, ich habe eine Latexallergie. Boah, da wäre für mich so hart der Abend gelaufen. Also weißt ich aber, würde diese Frau, in meinem Fall würde ich diese Frau aber so hoch, ich würde noch einen Fünfer fürs Taxi mitgeben und würde sagen, war schön, dich kennengelernt zu haben, da ist die Tür, tschüss, mach's gut.
Aber hast du das ernsthaft so verstanden, dass das davor schon diskutiert wird? Ich habe das so ein bisschen aufgefasst, wie du bist praktisch schon mit dem, wo auch immer hingegangen und man hat sich schon so, weißt du, schon so ein bisschen touchy-touchy, man ist schon eigentlich voll bei der Sache, so mitten im Vorspiel.
Ja, ja, die Klamotten sind quasi, liegen schon am Boden kalt quasi.
Du bist schon so ready to go und dann fängst du es diskutieren an, ey, wirklich so ein Big Upturn.
Ja, das kann ich, also.
Also das wäre auch wirklich der Moment, wo ich dann sage, okay, bis hierhin und ich weitergehe. Also das wär, da wäre es für mich vorbei, wenn ich diskutiere währenddessen.
Ich meine, ich muss jetzt auch ein bisschen von mir ausgehen. Ich bin tatsächlich, seit ich nicht mehr in den 20ern und nicht mehr von Hormonen nur gesteuert werde, auch überhaupt nicht mehr drauf aus. Weil ich hatte einen One-Night-Stand in meinem Leben und der hat mir gar keinen Spaß gemacht. Seitdem, glaube ich, hat es auch abgeebbt. Ich bin da überhaupt nicht so, aber ich kann mir diese Situation null vorstellen, dass man, wenn man dann wirklich so hot drauf ist, man kann nicht so geil drauf sein, dass man sowas ignoriert oder toleriert dann oder einfach auch, dann wäre es auch gar nicht zur Sprache gekommen. Also, dann lieber wäre halt mein Gedanke, das Mädel nach Hause schicken und ganz ehrlich das Internet anmachen. Das gibt's Abhilfe auch für Frauen. Oder,
ohne Mist,
ja. Ich habe schon von verschiedenen Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört, dass so ein Womanizer ein geiles Gerät sein muss in doppelter Deutung. Hey, dann lieber, da kriegst du dir auf jeden Fall, da holst du dir keinen Syphilis. Und Props an Melly, dass es für dich halt wirklich ein Red Flag ist. Ich verstehe dich da absolut.
Ich finde das halt auch in dem Fall schwierig für einen Freundeskreis, das so mitzuerleben und man versucht ja zu interagieren und was zu sagen und dann so zuzugucken. Das ist wie bei so einem Unfall, was ich meine.
Ja, ich kann mir auch echt vorstellen, dass wenn wir uns gerade Melanie versetzen, die halt, wenn das wirklich, ist ihre Bestie, sie kennen sie seit dem Sandkasten, wie sie schreibt. Und wenn man sich jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas schon kennt, dann liegt einem ja auch was an der Person. Ich kann mir halt vorstellen, Melanie will ihr mit Sicherheit nicht den Spaß verderben, weil so schätze ich sie nicht ein, so schreibt sie ja auch nicht. Sie schreibt, sie leben beide ihr Single-Leben in vollen Zügen aus. Und das können ja auch. Wir leben im 21. Jahrhundert. Der Begriff, ne, wie man noch in den 90ern gesagt hätte, so, oh, die ist aber, die hat mit vielen Männern schon die Dorfmatratze. Das ist, also, wer sowas noch heutzutage denkt, der sollte wirklich mal über sein Weltbild nachdenken. Weil Männer leben ihr Leben aus, Frauen haben genauso das Recht, ihr Leben auszuleben. Aber denkt doch bitte wirklich an eure Gesundheit. Und Freundin von Melanie, wenn dir deine Gesundheit recht egal ist, dann okay, dann, wenn dir wirklich daran nichts liegt, dann viel Spaß. Ich wünsche dir kein Syphilis.
Aber ich frage mich halt, also so jetzt für meinen Kopf, also Melanie hat ja geschrieben, bei ihr ist es vorbei, das sind wir ja auch alle, können wir alle nachvollziehen. Und bei ihrer Freundin halt nicht. Und ich frage mich jetzt halt, okay, du bist da so am Gange, du fängst das Diskutieren an. Dann will er aber weiter diskutieren und dann schauen wir erstmal, wer die Diskussion jetzt gewinnt. Und dann einigt man sich, ach naja, gut, dann machen wir es halt trotzdem. Aber da kann man sich doch gar nicht mehr entspannen. Also ich frage mich halt. Ist
die Stimmung dann im Arsch?
Also vor allem ich hätte dabei dann so ein schlechtes Gefühl. Ich würde mich die ganze Zeit fragen, passiert jetzt was? Werde ich jetzt schwanger? Blablabla. Und dann könnte ich auch nicht genießen, noch jemand anderen vielleicht kennenzulernen, weil ich mir denke, was gebe ich dir? Also weißt du, das sind dann genau diese Situationen, nimm's mir nicht übel, ich will dich auch nicht schämen, absolut nicht, ich meine nur allgemein, das sind dann genau diese Situationen, wo du irgendwann dastehst und nicht mehr weißt, von wem hast du es dir geholt, von wem ist das Kind, wer kommt überhaupt alles in Frage. Nein, also absolut, ich habe überhaupt nichts gegen schnelle Nummern, auch nicht gegen Friends with Benefits, kann ich voll verstehen, bin ich voll dahinter, aber bitte schützt euch, bitte achtet drauf, was ihr macht mit eurem Körper. Und seid euch ein bisschen mehr wert als das ein Kondom, das jetzt irgendwie zerstört die Action. Ich finde das, aber wie du auch sagst, ich finde das aber auch vom Mann charakterlich sehr schwach, weil ganz ehrlich, der hat, hängt für den Mann, der hängt ja am Ende auch noch viel mehr drin. So eine ungewollte Schwangerschaft und so.
Ach, ich weiß nicht. Das ist halt das Ding. Wir Männer haben da doch halt doch den Vorteil, ne? Wenn er vielleicht irgendwie seinen Namen nicht nennt, seinen richtigen und keine Telefonnummer, dann ist sie die Gearschte, wenn er sie geschwängert hat. Der kann sich dann verpissen. Vielleicht ist er gar nicht aus der Stadt. Der kann sich dann verpissen und kann sein Leben weiterleben. Ne?
Also ich möchte auch nochmal ganz, 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 ganz deutlich sagen, dass definitiv Verhütung beide was angeht und sich
voll.
Also auch der Typ in der Situation definitiv falsch verhält. Also ich will das jetzt auch überhaupt nicht schönreden oder will jetzt nicht sagen, es ist jetzt nur die Frau, wenn sie es zulässt. Ich finde auch sehr fragwürdig, was für einen Charakter jemand hat, dem das egal ist. Also ich kann das halt von meinem Standpunkt her nicht nachvollziehen.
Ja, kann ich dir beantworten, scheiß Charakter.
Ja, aber ich denke mir halt so aus beider Seite, schnelle Nummer, schöne gut, aber wie du sagst, also wie man überhaupt auf die Idee kommt, nicht zu verhüten, verstehe ich nicht.
Also wirklich, ich meine, das sollte doch heutzutage, ich meine, wir haben auch von der allerschlimmsten Geschlechtskrankheit noch nicht gesprochen und ich meine jetzt nicht Schwangerschaft, sondern seit immer noch den 70ern ist AIDS auch ein Thema. Ja, du kannst AIDS mittlerweile behandeln, aber es ist trotzdem eine Krankheit, die dein Leben auf mittelfristige Zeit beendet, frühzeitig. Das ist also wirklich. Und man hört doch immer mal wieder, dass Leute mit AIDS wissentlich angesteckt wurden von irgendwelchen Psychopathen. Nee. Ich hoffe also wirklich, Freundin von Melanie, ich glaube, sie wird dann wahrscheinlich auch, ihr werdet vielleicht die Folge oder sowas hören. Denk wirklich drüber nach. Du solltest in der Situation wirklich nur an dich selber denken und denken, okay, ist es mir dieses Risiko wirklich wert, mit diesem Typen jetzt zu schlafen? Weil so gut kann das nicht sein, dass man dafür seine Gesundheit aufs Spiel setzt, ist mein Gedanke dazu.
Nee, also ich denke auch, jeder Typ mit einem guten, jeder gute Kerl würde von selbst drauf achten.
Jo. Absolut, ja. Und Kelly, die darf bestehen, nee, ich benutze kein Kondom. Ja, dann darfst du die Tür benutzen. Wäre meine Devise. Genau. Mach die Tür gerne von außen zu. Wenn schnell geht, ist nicht schlimm. Mei, oh mei, oh mei. Ah, ich hoffe, wir konnten wieder helfen. Dr. Aussie, Dr. Wiss, wir haben wieder Sprechstunden. Ich habe auch schon den perfekten Titel jetzt für unsere Folge, ne? Auf jedes Minimum ein Gummi drum. Oder um jedes Minimum ein Gummi drum.
Das ist gut.
Um auch da mal wieder meinen alten Leitspruch für meinen Neffen rauszuholen. Auch du, Neffe, falls du das hier hörst, ne? Ich sag dir den Spruch auch, wenn jetzt, wo du noch 21 bist, sag ich dir den auch noch.
Und vor allem, liebe Zuhörer, nehmt euch ein Beispiel an den Sportlern im olympischen Dorf. Die haben es geschafft, innerhalb von 3 Tagen 100.000 Kondome leer zu machen.
Ja. Ich meine, Italiener sind halt auch nicht so fies wie die Franzosen vor 2 Jahren Olympia. Das war ja fies, diese unbumsbaren Betten in Paris. Was soll das denn? Du bist in der Stadt der Liebe und dann kriegst du Pappbetten, die zusammenbrechen, wenn du da zu zweit drin bist. Nee. Lieber dann bei den Italienern. Da wird noch Amore gelebt. Da ist noch Feuer, Leidenschaft.
Aber trotzdem zu wenig Kondome.
Tja. Da hätte vielleicht das IOC mal nochmal vorsorgen können, wa?
Aber hey, da wurde ja auch so viel drüber geschrieben, so, ey, muss das denn sein? Aber ganz ehrlich, ich kann das so verstehen. Du hast da 2 Wochen die besten Sportler der Nationen auf engstem Raum, für viele der Lebenstraum, das, worauf sie hingearbeitet haben. Da ist viel Druck, da fallen viele Emotionen. Du bist auf engstem Raum mit untereinander, sind wir ehrlich, gut aussehenden Menschen. Das ist ein Haufen von gut aussehenden unter Testosteron und Adrenalin.
Ja.
Stehenden Menschen. Ich kann das so verstehen, dass man zum Druckabbau oder aus Spaß einfach vögelt.
Überleg mal, als Profisportler, du hast dann oftmals Monate oder Jahre davor wirklich hartes Training hinter dir, wo viel Privatleben flöten gegangen ist, wo du wahrscheinlich auch keine Zeit für eine große Beziehung hattest. Und dann hast du deinen Wettkampf, legst vielleicht sogar noch eine sehr gute Leistung hin, hast vielleicht sogar die goldene, silberne oder bronzene Medaille, bist absolut euphorisch. Ja, natürlich, dann wird eine Party gefeiert und dann werden die verschiedenen Hotelzimmer oder Häuser aufgesucht. Das ist doch nur absolut logisch. Die sind doch alle in ihren 20ern.
Ja.
Und alle Top-Sportler, Top-Athleten.
Wie du auch sagst, oft kurz vor solchen Wettkämpfen ist es doch auch bekannt, da verzichtet man auf Sex, da verzichtet man auf Alkohol.
Nicht nur kurz. ich weiß noch, der Leichtathlet vor 2 Jahren, der Neugebauer oder?
Ja, der monatelang nicht, ja.
Der ist zwar in einer Beziehung gewesen, aber er hat gesagt, er hat seine Freundin 7 Monate lang nicht gesehen, weil er einfach nur noch in den USA war und nur noch für die Spiele trainiert hat. 9, 11, 12 Stunden am Tag. Danach war er platt, ist schlafen gegangen und am nächsten Tag wieder Training.
Ich sag ja, und dann bist du da und dann hast du es gemacht und dann, ja, wie du sagst, dann willst du es auch feiern, dann willst du es auch einfach mal rauslassen. Und es sind ja auch schon viele Sportler, die sich über solche Geschichten wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele kennengelernt und lieben gelernt haben.
Du, da wurden schon einige Kinder gezeugt, ja, wahrscheinlich.
Ich kann das aber so verstehen, gerade vor allem, wenn du halt auch mit vielen Leuten in so einem engen Haus, also zum Beispiel deutsches Haus, deutsche Athleten in einem Haus, du bist auf engstem Raum, es ist emotional, du siehst einander nach der Dusche oder nach dem Training in engen Klamotten, in kurzen Hosen.
Naja gut, bei den Winterspielen jetzt weniger kurze Hosen.
Aber ja, aber sag, guck die Eiskunstläufer oder wenn sie im Gym waren oder so, haben sie bestimmt auch.
Ja, stimmt auch, ja.
Leggings oder so, an Leggings Sport-BH und Jacke drüber oder so. Ich glaube, im Haus werden die schon auch kurze Sachen tragen.
Und ja, ich muss leider nochmal über unseren Titel nachdenken. Ich überlege jetzt gerade schon, was ich der KI prompte, was für ein Bild dabei rauskommen würde. Am meisten spuckt mir gerade in den Kopf, dass wir Luftballon aufpusten.
Ich hätte gerade irgendwie gerne so ein Kondom mit Augen im Kopf.
Ein Kondom mit Augen? Ja, ist auch nicht schlecht. Ein Kondom mit Augen, ja.
So, weißt du, wie früher, wenn du so Wissenssendungen guckst, hast du diese Ausrufezeichen mit Augen. So mit einem Kondom. Oder so ein Glow-in-the-Dark-Kondom fände ich auch irgendwie witzig. Weißt du, so ein schummriger Raum, 2 Menschen so in Silhouette und in der Mitte so ein Glow-in-the-Dark-Kondom.
Aber noch nicht aufgezogen, bitte.
Nein. Oder so eins, was auf dem Tisch liegt, so.
Oh, da bin ich gespannt, was uns die KI da zusammen.
Das wird dann halt kein helles Bild, es wird ein dunkles.
Dunkles so. Bild, ja, ein sehr dunkles Bild. Entschuldigung, ich hab nochmal abklingt. Das ging mir jetzt nicht aus dem Kopf heraus.
Ich bin auch ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Ich verfolge nebenbei den Spielstand vom Eishockey.
Ha. Wie steht's denn aber da?
1-0 für USA. 1-0 USA, Schweden. Und wir haben die erste Pause gerade, erstes Drittel geschafft.
Ja, ich glaube, die Amis ballern halt einfach die Schweden.
Aber ich möchte deine Meinung. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen ja so einige Sportarten angeschaut. Mal mehr, mal weniger begeistert. Es gab auch Sportarten, die gar nicht meins. Aber ich habe eine Sportart entdeckt, wo ich mich immer noch frage, wie geisteskrank ist man diese zu tun? Und ich frage mich wirklich, wenn du überlegst, viele Sportarten fängt man ja schon im kleinen Kindalter an.
Lass mich raten, welche Sportart du meinst. Skeleton?
Ja!
Das ist der Hammer, Alter. Die aber knallen da mit 160, 170 diese Bahn runter, liegend auf einem winzig kleinen Schlitten.
Aber ich frage mich wirklich, ich finde das faszinierend, ich gucke mir das auch an, aber ich frage mich seit 2 Wochen, ungelogen, wenn jemand irgendjemanden kennt, der Skeleton betreibt, please tell me, wie kommt man im Kindesalter auf die Idee, dass diese Sportart für sein Kind eine super Idee wäre, Kopf über eine Bobbahn runterzufahren, auf ein Backblech oder whatever?
Das frage ich mich tatsächlich auch.
Also wenn du davon ausgehst, dass ja auch keine, also jeder fängt doch mal klein an. Du kannst es ja nicht gleich direkt richtig gut. Aber ich stelle mir das vor, als hätte ich mir gefühlt schon den ganzen Rücken gebrochen, wenn ich das jemals versucht hätte zu tun.
Es ist halt wirklich auch ein absoluter insaner Sport. Also ich habe gerade noch mal gegoogelt, 130 bis 145 Stundenkilometer Schere.
Ich habe das letztens gesehen, 140 und da um die Kurven. Und aber auch diese Kommentatoren, oh, die Kurve hat er jetzt nicht gut gekriegt. Oh, da ist er ein bisschen abgekommen. Alter, für mich sah das einfach nur geisteskrank aus.
Ja, diese kleinen winzigen Nuancen, die da entscheiden. Und ich meine, du bist halt wirklich, das ist, als würdest du auf der Autobahn auf einem Skateboard hinter einem Auto hergezogen werden. Weil Eis ist nicht glatt, ist nicht spiegelglatt. Da, wenn du irgendwie abschmierst, klar, die sind natürlich mit Anzügen geschützt, aber da hast du dir so schnell was getan für dein Leben.
Also
ich
finde es einen absolut faszinierenden Sport. Es ist absolut geisteskrank, aber ich bin ehrlich, es wäre nichts, was ich meine Kinder machen lassen würde, solange ich was dazu sagen könnte.
Ich glaube, Kinder werden halt nicht gleich mit 130 runter raus.
Ich fand aber richtig lustig, da war eine, ich weiß gar nicht mehr, Japanerin, glaube ich, die hat Silber gewonnen in Skeleton und hat dann in einem Interview gesagt, ich musste so feiern, in dem Interview hat sie gesagt, dass sie Angst vor Achterbahnen hat und auf Eis allergisch ist, aber sie fährt Skeleton.
Das ist the worst of both worlds in einer Sportart vereint, ne? Ihre Angst vor Achterbahnen und Eis.
Mit einer Eisallergie und Angst vor Achterbahnen? Aber du fährst Kopf über eine Bobbahn runter? What?
Ja, also wirklich in
also ich Sportler gesagt, ich
sind
kann,
manchmal auch ich, komisch.
Ich finde das auch krass. Also ich habe mir Snowboard zum Beispiel angeguckt, Halfpipe habe ich mir angeguckt, Skispringen.
Ja, das kommt für mich gleich an zweiter Stelle. Was ist denn Skispringen auch für ein Insane-Sport? Jetzt dürfen aber, wir Frauen aber, auch auf die Großschanze und ich denke mir da, ihr seid da, was weiß ich, wie viele Sekunden und wie viele Meter hoch in der Luft. Eine Windböe reißt dich weg und du knallst irgendwie links und rechts einfach ungebremst auf den Boden und bist tot. Denke ich mir. Was?
Du kennst doch normal von Skateboarden, so Tony Hawk-mäßig, so Skateboard-Halfpipe mit so Tricks, gell?
Ja.
Das gibt's ja auch mit Snowboard, das kannte ich auch. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber du weißt, wie ich meine. Mhm. Ich glaube, Free-Ski oder whatever. Mhm. Und dann habe ich jetzt gesehen, gibt es dasselbe auch mit Skiern? Also, dass du mit Skiern auf so Metallschienen slidest und so Sprungelemente mit Ski. What the hell? Ja.
Was? Und jetzt setz mal nochmal einen drauf. Hast du dir schon mal eine Big Air Competition angeschaut?
Ja.
Ey, das ist ja wirklich die Steigerung von extrem. Ich meine, ich fand das in den 90ern bei den X-Games schon mit Skateboard, BMX und Inlineskates fand ich schon sau gefährlich. Ich meine, ich habe einen BMX-begeisterten Bruder, der wollte mich auch mit dazu bringen. Ich habe es nie irgendwie über eine Ramp oder mal so ein bisschen in die Höhe geschafft, aber diese Big Airs, die sind da auch 7, 8, 9 Meter hoch in der Luft. Und es ist so beeindruckend. Versteht mich nicht falsch. Aber bei jedem Sprung, der nicht komplett sauber ausgeführt ist, sondern irgendwie dreifacher Backflip oder so. Und ich denke, ja, wenn die auf den Genick aufkommt, ist die tot. Und oh, da habe ich tatsächlich auch die Tage den Wettkampf der Frauen angeschaut.
Das ist doch, hast du das gesehen oder gelesen? Das ist doch im Training einem Australier passiert.
Ja.
Der ist gesprungen und ist gestürzt und hat sich gedacht, oh, mein Rücken tut ein bisschen weh, aber geht schon. Mhm. Und am nächsten Früh hat er immer noch weh getan. Dann ist er doch mal zum Arzt, hat sich herausgestellt, er hat sich zweimal das Genick gebrochen. Zweimal. Und er ist noch einen ganzen Tag damit rumgelatscht.
Supi. Eine falsche Bewegung dann und das war's dann. Dann sitzt du den Rest
und
lebst den Wolf.
Und von diesem eklatanten Sturz von der Lindsay Vonn wollen wir mal gar nicht reden. Den habe ich nämlich mir auch angeguckt. Mhm. Leider in live.
Den habe ich tatsächlich auch live gesehen, ja.
Horror. Mhm. Was mich total wütend gemacht hat, waren die Kommentatoren beim Eiskunstlauf. Da ist doch dem Elia oder so, der hatte doch sein Goldding versaut, will ich jetzt nicht sagen, aber der hat dem Druck nicht angehalten, als er eigentlich ziemlich sicher war, dieses, der holt sich Gold im Einzel. Eiskunstlauf und dann ist der aber total gestürzt. Das ist noch nie passiert. Der hat seine ganzen Elemente versaut und ist dann von Platz 1 auf Platz 8 gerutscht. Und schon während der Kür, und das hat mich so aufgeregt, während der Kür kamen da vom Kommentator schon so Sachen wie, boah, der hat total versagt. Boah, das ist eine Schande. Oh, ob er damit nicht seine Karriere jetzt begraben. Der Junge ist 17 Jahre alt. 17 Jahre, der hat bisher nur Gold in allem Möglichen geholt und hat jetzt einmal einen Komplettausfall gehabt. Du hast aber schon am Anfang gesehen, wo du aufs Eis ist, der ist nicht ganz, der sah ausgelaugt aus, der sah K.O. aus, sehr unter Druck, gell? Total untypisch. Mm. Aber diese Kommentare bei sowas, wie letztens, ich glaube, das war Slalom oder so, oder auch so Ski war's. Und dann sagt der Kommentator so, also ich muss schon sagen, die kommen hier alle ziemlich trainiert her. Oder denke ich mir so, Alter, du bist bei Olympia. Natürlich kommen die trainiert her. Also, und nur so sexistische Scheiße, so, ja, sie war gut, aber nicht so gut wie Gutmann. Hahaha, oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Oh, das war beim Eiskunstlauf, Alter, es hat mich so aufgeregt. Wenn die Leute doch, du hast denen angesehen, dass sie mit sich selber total unzufrieden war und dann noch so eine drauf zu hauen, Schande hier und Schande da und Enttäuschung für eine ganze Nation.
Oh. Da zitiere ich gerne mal Rudi Völler, der sich damals über Waldemar Hartmann so aufgeregt hat, der auch so ein Spiel bodenlos kommentiert hat. Ne? Du sitzt hier, hast seit 5 Jahren keinen Sport mehr gemacht, trinkst hier deine 3 Weizen während des Spiels und gibst dann so einen Scheiß von dir. Denke ich mir halt auch bei solchen Kommentatoren. Weißt du, wenn da die Experten sind, die selber den Sport gemacht haben, die sind ja dann oftmals so super zurückhaltend und so super verständnisvoll und die wissen, wie scheiße die Situation ist. Und da hast du dann eben irgendwie den Sportjournalisten, der seit 20 Jahren selber keinen Sport mehr gemacht hat, aber dann über alles nochmal einen richtig blöden Spruch reindrücken muss. Ich will es auch keinen namentlich nennen, aber es gab mal einen früheren Football-Kommentator, der mittlerweile bei RTL ist, da eigentlich nur noch rumhüpft. Den habe ich ja wirklich gefressen damals, weil der hat selber diesen Sport nie gemacht und hat dann immer alle, die hatten ja auch alle bei der NFL so Kommentatoren und nicht Kommentatoren, Ex-Spieler und auch ja, Moderatoren, die gespielt haben, wenn auch nur in Europa, aber halt trotzdem die Ahnung von dem Sport hatten und wissen, wie schwer und welche Leistung du da abrufen musst, und haben den vor laufender Kamera oftmals zurechtgewiesen, was ich nur richtig finde.
Aber das finde ich auch richtig, und ich muss auch sagen, zum Beispiel bei dem, heute war irgendwas, ne, da kam irgendwie so ein Kommentar von wegen, oh, ein enttäuschender 4. Platz, da denke ich, ein enttäuschender 4. Platz, du bist der 4. Beste. Der ganzen Sportart.
Das ist tatsächlich schon wieder ein Kommentar, den ich finde ich nicht so schlimm, weil wenn du zu Olympia fährst, klar, dabei sein ist alles, aber du gehst da schon hin, du willst, glaube ich, jeder will da schon der Beste sein, und wenn du dann der 4. bist, bist du trotzdem enttäuscht.
Aber es ist doch was anderes, wenn derjenige selbst sagt, boah, ich bin enttäuscht, ich hätte mir mehr gewünscht, oder ob irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, oh, ist jetzt aber enttäuschend für unser Land, dass der nur 4. ist.
Stimmt, wenn man drüber nachgedacht, ist es dann doch nur ein enttäuschender 4. Platz, ist dann doch schon wieder eine blöde Aussage.
Ja, also natürlich wollen die mehr, und aber ich glaube, niemand trifft das ja so sehr wie den Sportler selbst, der knapp eine Medaille verknallt. Ja. Aber wie du halt sagst, da hocken Leute vorm Fernseher oder in ihrer Kabine, die selber noch nie was damit zu tun hatten, außer zu gucken. Und dann kommen Kommentare wie Totalversagen, oh, das war aber auch schon mal besser, oh, enttäuschend für die ganze Nation. Muss man das so machen?
Die Nation hat damit nichts zu tun, ey.
Und eben, die Leute sind ja in erster Linie für sich selbst da und nicht für ihre, für halt so, das fand ich zum Beispiel bei dem Norweger oder so richtig schlimm. Da ist ja der eine hat Gold geholt und der andere hat irgendwie einen 3. Platz gekriegt und hat dann ja vor laufender Kamera gestanden, dass er seine Freundin betrogen hat. Und
da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, ja.
Und dann hat ja niemand, mehr über den Erstplatzierten gesprochen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch noch so am Rande mitbekommen. Norweger, sagst du, waren das?
Ich glaube, es war Norweger.
Ich habe das bloß am Rande mitbekommen, dass der wohl irgendwie in seinem Statement dann gesagt hat, so, oh, vor 6 Monaten hat er die Frau seines Lebens getroffen und vor 3 Monaten hat er den größten Fehler seines Lebens begangen. Digga, kannst du dein Privatleben bitte draußen lassen, weil wie unangenehm muss das denn für die Frau auch sein? Also, Was glaubt er, erreicht er damit? Dass dann 2 Sekunden später sein Telefon klingelt, sie dran ist, so, oh, ich verzeih dir, dass du mich beschissen hast, weil du so ein guter Sportler bist.
Das hat er doch in seinem Statement gesagt, hat er doch irgendwie so gesagt, so von wegen, ja, also wahrscheinlich habe ich es für immer versaut, aber naja, wenn eine Liebesbekundung vor Millionen von Menschen, dann weiß sie wenigstens, wie wichtig sie mir ist und dass es mir so leid tut. Und es tat mir so leid, weil über die Leute neben ihm, den ersten und den zweitplatzierten, hat kein Schwein mehr geredet.
Ja,
es ging nur noch um ihn und um sein Statement, und er war auf jeder Zeitung. Und dann wurde von dem einen die Ehefrau, die ist auch Sportlerin, andere Sportart, befragt. Und dann hat sie gesagt, ach, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen sauer. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mal hervorheben, was mein Mann geschafft hat mit seinem 1. Platz, und wir jetzt nicht über unsere Teamkollegen reden, der vor 3 Monaten seine Freundin betrogen hat.
Ja, wirklich, was geht da in solchen Menschen
und dann,
vor?
Und dann gab es dann muss es halt in dem Haus, das ist ja so Nationen, die Häuser, muss es halt unter dem Team ganz schön auch gekracht haben, weil das eben einige absolut nicht okay fanden, wie das gelaufen ist, und weil das eben, wie du sagst, auch eigentlich da nichts zu suchen hat. Das kannst du meinetwegen auf deinem Instagram posten, sowas als Erklärung, aber doch nicht im Ziel oder an der Siegerehrung oder so. Und dann hat er sich wohl bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Ja, das war vielleicht nicht der richtige Ort. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid.
Was ich in dem Zuge auch schon gehört habe, und jetzt muss ich ihn nochmal googeln, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Kannst du dich noch daran erinnern, das müsste boah, 10 Jahre oder sowas schon her sein, dieser deutsche Gewichtheber.
Steinert. Der mit der Ehefrau, die gestorben war, meinst du den?
Ja. Matthias Steiner war das. Ja. 2008 in Peking. Da tatsächlich, das ist eine komplett andere Sache. Die darf man meiner Meinung nach, weil die wurde auf eine Ebene gestellt, die darf man nicht auf eine Ebene stellen. Der Mann hat seine Frau nicht beschissen. Der Mann hat seine Frau leider verloren. Sie ist gestorben. Und dieser Sieg, diese Medaille, die er geholt hat und die 461 Kilogramm, wie ich gerade lese. Alter, 461 Kilogramm über den Kopf heben, Dicker, bist du. Das ist halt, wie gesagt, der wird Monate, Jahre vorher nichts anderes gemacht haben, als darauf hintrainiert haben, kein anderes Ding. Und dann übermannt dich die Gefühle und dann ist diese Emotion halt einfach da. Der hat es ja auch wirklich unter Tränen und hat dann nur das Bild und man wusste erst gar nicht und erst später, viel, viel später hat er erklärt, was er überhaupt, und dass er seiner Frau diese Medaille widmet. Und das ist was komplett anderes, als wenn du dich da fucking geplant hinstellst und dann beim erstbesten Interview in die Kamera sagst du, ja, ich habe meine Partnerin, mit der ich 3 Monate zusammen war, beschissen.
Warum? Also ich verstehe ja nicht, warum. Das ist ja auch, wie du sagst, das war ja auch nicht frisch.
Ja, weil das ist ja schon 3 Monate her.
Ja, eben, also, das ist das halt. Und das kam aber für mich auch gar nicht ehrlich rüber. Und für mich, ich finde das schon ehrlich dreist, das mit dem Steiner auf eine Stufe zu stellen.
Ja, das haben halt die ganzen Springer-Verlage und Springer-Medien gemacht.
Ich bin jetzt zum Beispiel der Meinung, der hat das ja auch süß gemacht. Was hat er denn gemacht? Der hat halt ein Foto, ein kleines Foto wie anderen Kuscheltier in die Kamera gehalten und sich damit fotografieren lassen. Die Story dahinter, dass er dazu befragt wurde, ist eine andere. Damit war es dann aber eben auch gegessen.
Ja, und bei ihm sind wirklich alle Emotionen haben ihn überrollt. Als er die 461 Kilogramm auf den Boden geworfen hat, dann ist einfach bei ihm, sind die Emotionen durch ihn aufgeplatzt, hat ihn nicht mehr halten können, alle Dämme sind gerissen und das ist was anderes, als dich dann hinzustellen und eine Krokodilsträne rauszudrücken im erstbesten Interview.
Ja, weil das halt auch einfach sein Ziel war, weißt du, was ihn so ein bisschen auch getragen hat durch die Trauer, dieser Sport und dieses Ziel. Das ist für mich so eine Situation von, du bist am tiefsten Loch deines Lebens und kämpfst dich da durch und stehst wieder auf und versuchst nach vorne zu gucken. Das hat nämlich nichts zu tun mit, oh, vor einem halben Jahr hatte ich die Liebe meines Lebens und nach 3 Monaten habe ich sie schon betrogen. Also sorry, dann war es nicht die Liebe deines Lebens, wenn du sie nach 3 Monaten betrügst.
Ja. Ja, ey, wirklich, das ist, da hat einfach bloß jemand die Chance genutzt, dass er halt wirklich eine große Aufmerksamkeit dafür hernehmen kann und hat gemeint, oh, jetzt ruft sie gleich an und nimmt mich zurück. Weiß man eigentlich, ob die Frau ihn zurückgenommen hat? Ich hoffe nicht.
Nee, sie wurde, glaube ich, wenn ich es mitbekommen habe, wurde sie befragt von der Zeitung.
Natürlich,
sie hat nur gesagt,
natürlich haben die Medien
sehr. Ja, das ist nett, dass er das jetzt gesagt hat, aber ich weiß nicht, ob ich ihm das jemals verzeihen kann. Und ich glaube, ihr war das auch eher unangenehm.
Ja. Glaube ich, dass ihr das unangenehm war.
Also, wenn ich mich jetzt in die Situation versetzen würde, wäre mir das unfassbar peinlich, dass Millionen von Menschen wissen, dass er mich betrogen hat. Ist nett, dass er es bereut, aber es ändert doch nichts an der Situation.
Kann es sein, dass wir heute nur scheiß Männerthemen haben?
Na, und das muss auch mal sein.
Noch zu Markus Söder. Scheiße, nur scheiß Männerthemen heute.
Ich finde aber genauso gut schlimm, wenn Frauen halt fremd gehen, aber in dem Fall waren es jetzt halt zwei Männer, die da meinten, sie müssen so raushauen, sage ich mal. Ich finde das ganz schwierig und für mich absolut nicht vergleichbar. Und ich finde auch immer das ein bisschen auch, ja, man kann nicht alles mit Druck erklären, aber trotzdem sollte man im Blick behalten, dass auch so Sportler massiv unter Druck, unter psychischem Stress leiden.
Ja.
Viele fallen, es gibt ja auch diese Nach-Olympia-Depression, dass viele Sportler, wenn sie dann zum Beispiel die Goldmedaille erreicht haben oder auch sowas wie Super Bowl oder Stanley Cup oder so, dass sie dann in so ein Loch fallen, wenn sie dann alles eigentlich erreicht haben, was sie konnten. Und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, in Ruhestand gehen. Und sind wir ehrlich, bei Sportlern ist Ruhestand halt oft auch schon mit 30.
Ja, wenn du halt einfach auch kein Ziel mehr hast, wenn du keine Aufgabe mehr hast, auf die du hinarbeiten kannst, dann fallen sehr viele in ein Loch, ja.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, viele Sportler machen das ja wirklich seit Kindheit an. So gerade so Eiskunstlauf oder eben auch so Eishockey oder auch Schwimmen oder so. Das sind Sachen, du fängst die meisten Sportarten sehr, sehr früh an, Fußball und so. Dann fehlt dir ja auch was. Dann fehlt dir ja eine krasse Routine, eine krasse Struktur erstmal.
wo du jetzt gerade Eiskunstlauf nochmal erwähnst, kannst du mir den Sport erklären? Ich verstehe ihn nicht. Jetzt auch im ganzen Zuge der Olympia ist die ganze Story mit Cardi Witt auch nochmal aufgekommen. Und da gibt's wohl anscheinend gerade eine Doku. Also ich habe ständig auf TikTok irgendwie die Kür von Cardi Witt gesehen. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich als Außenstehender, als Laie, ist es Tanzen mit ein bisschen Rumhüpfen. Und dann überschlagen sich aber die Kommentatoren manchmal so, oh, er hat den fünffachen Rittberger geschafft und nein, er macht einen Wechsel und hier auf einer Kufe und kannst du es mir erklären? Ich verstehe es nicht.
Also Schlittschuhlauf ist in erster Linie tatsächlich so eine Mischung aus, ich würde sagen, Ausdruckstanz und Technik. Also es geht ja in erster Linie darum, dass du bestimmte Elemente, nenne ich es mir jetzt mal, also Figuren oder Elemente, musst du praktisch, also es gibt bestimmte Schrittfolgen und Elemente, Hebefiguren, Sprünge und die haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und je nach Schwierigkeitsgrad haben die, wenn du die halt besonders gut ausführst, eine bestimmte Punktzahl, die du damit erreichen kannst. Also wenn jetzt das hier, ich glaube, einer der schwierigsten ist dieser vierfache Achse, also wo du praktisch abspringst und dich dann viermal um die eigene Achse wie so eine Schraube drehst und dann wieder runter. Das glaube ich mit das Schwierigste. Und je nach Ausführung wird das eben bewertet. Also wenn du jetzt sagst, da kriegst du 5 Punkte ist das Höchste, dann gucken die auf die kleinsten Nuancen, wie bist du gelandet, wie war deine Drehung, war das synchron und danach wird das in so Points abgestuft. Und ja, du hast praktisch eine Kür. Du kriegst praktisch eine Zeit. Sag mir jetzt mal, du kriegst so eine 3 Minuten Zeitvorgabe. Du hast 3 Minuten und du musst in deiner Kür, weiß ich nicht, 3 Sprünge und 2 Schrittfolgen einbauen. Wie ist dir selbst überlassen?
Genau, das ist ja das Ding. Also ich habe mir das tatsächlich mal so ein bisschen angeschaut und es ist ja wirklich viel Musik, viel Entertainment, teilweise auch Kostüm. Dann haben die, ich glaube, es waren 90 Sekunden Zeit und in diesen 90 Sekunden mussten die 5 bis 6 Figuren machen, wo ich als Laie tatsächlich nicht unbedingt erkennen kann, was ist jetzt noch der Tanz und was ist eine Figur. Mhm. Weil die haben sich auch zwischenzeitlich öfter mal auf einer Kufe gedreht oder das Bein mal über die Schulter genommen und gedreht oder solche Sachen.
Das sind tatsächlich
das alles Figuren. Nicht dazugehört. Ja, nee, aber da gab es eben dieser Einblendung vom ZDF, glaube ich, war es.
Diese Elemente, diese Balken, ja.
Genau, wo dann die 6 Punkte nacheinander abgegangen sind und dann grün, grün, gelb, grün, rot hat er nicht gut gemacht und so.
Das weißt du, mit was du das vergleichen kannst? Du kannst das so ein bisschen vergleichen mit Musik. Du hast diese Noten und manchmal hast du so einen Balken, der sie verbindet. Weil du zum Beispiel, ist ja logisch, wenn du jetzt dich drehst und gerade gesprungen bist, du willst zu einem anderen Sprung absetzen, dann brauchst du ja manchmal ein bisschen Anlauf dafür, bla. Und dann gibt es so Verbindungselemente, weil es ist so Lückenfüller, damit es halt besonders schön aussieht oder ästhetisch. Dass es ein fließender
Übergang ist.
Genau, dass das so ein fließender Übergang ist. Das heißt, du hast praktisch, du hast deine Kür, du hast diese Zeitvorgaben, es gibt ja verschiedene, es gibt irgendwie Kurzkür, also so eine kurze, dann gibt es dieses, was du gesagt hast, mit, weiß ich nicht, 90 Sekunden rein Technik, also wo du die ganzen Technikelemente. Und dann gibt es noch beim Paarlauf hier Langkür, Kurzkür, frag mich nicht. Und du musst dir jedes Jahr, so habe ich es verstanden, jedes Jahr musst du dir ein festes Programm festlegen, also ein bestimmtes Lied, eine bestimmte Kür. Und die darf dann die ganze Saison nicht geändert werden. Also du musst dich praktisch auf ein Ding festlegen. Und dasselbe Ding führst du dann bei allem aus. Und da kommt es eben ganz, ganz stark darauf an, was für eine Art von Lied willst du. Also das kann ja von Klassik zu Rock alles sein. Was willst du präsentieren? Wie willst du das im Look verkörpern? Und da wird ja alles bewertet. Also von Kostüm zu Gesicht, Mimik, whatever, zu Körperhaltung, zu wie bin ich gesprungen. Schwierig. Ich finde, Eiskunstlauf ist mit einer der druckstärksten Dinge, die ich jetzt bei Winterspielen erlebt habe, einfach auch, weil es da auf so viel Bums ankommt, so, oh, wie schwer ist diejenige, da wird ja alles bewertet. Wenn du mal geguckt hast, das siehst du ja fast nur Höschen. Das ist ja nicht viel, gell? Und das ist für mich, das hat für mich so ein bisschen so Dance Mom Drill Sergeant Vibes immer, wenn ich da manchmal auch die Trainer sehe, wie das so läuft. Da ist, glaube ich, auch viel untereinander. Aber im Endeffekt ist es eine Anreihung von vielen technischen Dingen mit ein bisschen Übergang, so wie ich es jetzt kenne.
Tatsächlich hat mich halt verwundert. Bitte wenn ihr jetzt irgendwie Eiskunft oder ich denke jetzt auch gerade rhythmische Sportgymnastik ist ja ähnlich oder überhaupt auch Bodenturnen. Ja. Bitte lyncht mich da nicht. Vielleicht ist es körperlich super anstrengend.
Ich glaube schon, ja.
Zumindest vom, also was die auch da wieder die Kommentatoren abgegeben haben, ist das Körperliche gar nicht mal so im Fokus und Bewertung, sondern eher wie das Entertainment ist. Und meiner Meinung nach hat Entertainment jetzt nicht oder sollte Entertainment bei Olympiaden nicht an erster Stelle stehen, sondern schon irgendwie körperliche Leistungen in meiner Vorstellung. Aber vielleicht tue ich jetzt auch tatsächlich der Sportart ganz unrecht.
Also tatsächlich finde ich, ist Eiskunstlauf eine der schwierigsten mit Sportarten, weil du musst halt trotzdem überlegen, du hast ja nur diese Schlittschuhe mit dieser engen, super scharfen Kurve, also mit dieser Kufe unten dran. Alleine dieses mit diesem Ding abspringen, sich drehen und wieder sicher auf diesem Ding zu landen, da brauchst du halt extreme Körperspannung. Du musst gerade beim Paarlauf zum Beispiel extrem Vertrauen auch in deinen Partner haben, wenn du da kopfüber irgendwie rumwirbelst. Du musst echt fein mit deinem Körper sein. Aber ich habe zum Beispiel auch nie ganz verstanden, diese, oh, da kam eine übelste Stimmung raus. Dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, boah, das Lied, das wäre jetzt gar nichts für mich. Da kommt bei mir gar nichts rüber. Auch vielleicht bin ich da nicht so die Person. Also ich gucke mir das schon gerne an, aber ich bin nicht diejenige, wo ich sage, boah, das rührt mich jetzt zu Tränen, das zu sehen. Da hat mich tatsächlich, muss jetzt wieder sagen, Skeleton mehr in Ekstase versetzt, zu gucken, wie die da kopfüber runter springen oder auch wie die Skifahrer oder wie die Snowboarder teilweise gelandet sind, wo ich mir dachte, Alter, bitte steh wieder auf, so wie du da gerade warst. Oder wo der arme Australier da bei seinem letzten Element nicht sicher gelandet ist und deswegen Gold nicht bekommen hat bei Halfpipe Ski. Nee, Snowboard. Das tat mir richtig leid.
Na okay, jetzt wo du tatsächlich mir auch nochmal die anderen Sportarten ins Gedächtnis rufst, denke ich auch wieder dran. Ich habe halt in den 2000ern die X-Games jedes Jahr verfolgt. Da gab es ja 4, 5 Wettbewerbe jedes Jahr und da war ich ja auch mit Begeisterung dabei. Die machen es halt tatsächlich nicht in so reibungslosen oder fließenden Übergängen, sondern Street ist dann eher, du gehst von einem Kicker zum anderen oder eben von einer Ramp zur anderen Ramp. Okay, ja, unter den Gesichtspunkten kann ich schon wieder nachvollziehen, aber es wirkt halt wirklich erstmal irritierend, wenn du null Ahnung von dem Sport hast und dann sieht es mehr aus wie Tanzen. Also es war halt alles einzeln, was ich da gesehen habe und alles eben ja viel mehr Entertainment und dass da mehr die Show bewertet wird, habe ich den Anschein gehabt. Aber jetzt, wo du es mir so erklärt hast, kann ich schon mehr nachvollziehen.
Dafür kann ich dir sagen, was mich am wenigsten abgeholt hat von allen mit, war tatsächlich Curling. Also da konnte ich mich gar nicht mit, also wirklich gar nicht. Ich habe es echt versucht, aber das hat mich null abgeholt. Also
ich frag mich beim Curling halt immer wirklich, die davor wischen, bringt das wirklich so viel.
Aber es war richtig krass. Kleiner Side-Fact. Wir haben uns die Eröffnungsfeier angeguckt und da.
Ich habe sie leider verpennt. Wirklich verpennt.
Warte, schreib dir mal bitte die Zeit auf, dass wir den Namen löschen.
Oh, stimmt.
wir haben uns die Eröffnungsfeier angeguckt und da haben wir den Papa von einem Kind aus seiner Schwimmgruppe im Fernsehen gesehen, weil der ist nämlich für die Snowboarder vor Ort in Cortina. Das war ein bisschen verrückt. Sie hat sich eine Woche noch so beim Training gesehen und dann siehst du dich im Fernsehen.
Oh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon aufregend ist tatsächlich.
Fand ich ganz cool. Aber er fährt nicht selber, der ist nur als Betreuer mit. Aber nee, ich glaube, es hat mich nicht so wenig abgeholt wie Curling. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt.
Nee, Curling verfolge ich auch
nicht. Beatskating fand ich auch interessant. Das war für mich so ein bisschen wie Kondome auf Schlittschuhen. Also diese Anzüge. Excuse me, aber.
Der hat jetzt schon so, was meinst du jetzt gerade? Wir haben vorhin noch gesagt, Kondome sind gut. Ich dachte, das wäre lächerlich, aber ja, die Anzüge sind tatsächlich schon. Ich weiß, was du meinst. Ich wusste tatsächlich nicht, wie es heißt, aber.
Aber ich muss jetzt, also da muss ich auch noch sagen, ey, cheers zu jedem männlichen Contestant in diesem Wettkampf. Snowboarder, voll, also Snowboard-Kleidung hast du mich voll mit. Ich liebe den Snowboard-Look. Ja,
das sind halt quasi Skater bloß im Schnee. Sind
wir ja, eben. Bin ich voll ab. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wenn ich irgendwie im Skigebiet aufgewachsen wäre, Snowboarder it would be for me.
Lustig, dass du das sagst. Ich kann da den Podcast Du Spiel empfehlen mit den zwei Mädels. Fuck, ich krieg's jetzt nicht hin. Die eine Tierärztin, die andere Medienschaffende. Auf jeden Fall, die Tierärztin ist in Südtirol aufgewachsen, im Skigebiet, und die hat auch davon erzählt, wie Winter war ganz schlimm. Die ganzen Snowboarder haben auch ihre Skibrille quasi den ganzen Tag nicht abgeräumt, weil es war ein Status, wenn du im Gesicht braun warst, aber alles andere weiß und den fettesten Abdruck deiner Skibrille hattest. Das hat zu den Baggy-Klamotten dazu gehört. Und ich denke, ja, ey, wären wir irgendwo in den Alpen aufgewachsen, ey, wir wären auf jeden Fall auch so drauf gewesen in unseren
Teenager-Zwanzigern. Also ich muss sagen, also ich habe wirklich mit den Olympischen Winterspielen mein neues Guilty Pleasure entdeckt. Eishockey, Snowboarder. Ey, ich habe mir so viel Olympia reingezogen wie noch nie in meinem ganzen Leben in den letzten 2 Wochen. Oder es ist ja noch, also läuft ja noch ein bisschen.
Eishockey begeistert mich schon seit 20 Jahren, ne? Das hätte ich dir vorher zeigen können.
Ich sage, ich habe das jetzt neu für mich entdeckt, aber ich bin absolutely up to it. Aber ich muss wirklich sagen, also ob das jetzt Skispringen ist, ob das jetzt Skeleton ist, ob das diese Skischnelllauf-Geschichte ist, what the hell? Cheers to jeden Typen, der sich in diese Anzüge zwängt. Also excuse me, das ist krass.
Ja, da brauchst du zum Anziehen ein Stück Butter zum Einfetten, glaube ich.
Aber ich fand das teilweise auch ein bisschen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das teilweise ein bisschen sehr unangenehm ist. Also wenn du da manchmal so Kamera so in die Mitte und du dachtest dir so, Alter, egal wie du gebaut bist, in diesem Anzug kann man einfach nicht
gut aussehen. Nein.
Geht einfach, die sieht immer aus wie ein kleines Schnitzelbrötchen oder so. Nein. Yep. Aber auch für die Frauen. Also ich will nicht sagen, dass die für Frauen besser aussehen. Also diese Eisschnelllaufanzüge ist auch an Frauen. Nein.
Ja, oder eben auch beim Skeleton, die sind ja auch quasi komplett in ihren Anzug eingenäht quasi. Ja, ist auch Skispringen genauso auch.
Aber also
wundert mich nicht, warum die Trainer immer sofort mit irgendwie einem Pullover oder einer Jacke dastehen zum Drüberschmeißen, weil Kameramänner sind eiskalt, die filmen alles, was sie erwischen können.
Aber Skispringen finde ich eine ganz, ganz krasse Sache. Wir haben im erweiterten Familienkreis jemanden, da macht der Sohn das tatsächlich professionell, also wirklich auch auf Nationalebene. Und der ist, da gibt es praktisch eine erste Mannschaft und es gibt so eine zweite Mannschaft. Er ist jetzt in der zweiten Mannschaft und da ist es tatsächlich so, die in der zweiten Mannschaft dürfen sich nicht dieselben Anzüge kaufen wie die aus der ersten Mannschaft, weil die unterscheiden sich qualitativ und die kriegen praktisch einen Katalog, was in ihrer Kategorie sie kaufen dürfen. Was Besseres darfst du nicht kaufen, das ist verboten.
Ist das dann schon wieder Wettbewerbsverzerrung oder was?
Ja, weiß ich, aber natürlich kriegen die in der ersten Mannschaft kriegen es mit gesponsert und die in der zweiten müssen es halt alles selber kaufen. Ja, also nämlich, da fängt es nämlich dann trotzdem im Hintenrum an, dass es einen Unterschied macht. Da muss ich sagen, das ist halt beim Schwimmen jetzt nicht so, aus meiner Erfahrung.
Wobei beim Schwimmen kann es ja auch Unterschiede geben, ne? Ist die Badekappe so viele Millimeter dick oder so viele Millimeter?
Ja, aber es gibt keine Vorgabe, dass du es dir nicht kaufen kannst. Das ist halt eine Sache, wie viel willst du es dir leisten? Das ist eine andere Geschichte.
Ja, vielleicht um abschließend zu sagen, also ich kann mit Wintersport außer tatsächlich mit Eishockey nicht ganz so viel anfangen. Ja, klar, also Snowboarden finde ich auch spannend, aber auch immer im Hinterkopf so, boah, wo soll das noch enden? Ich meine, lass es 15 Jahre oder sowas gewesen sein, da haben wir uns alle noch drüber gefreut, dass Tony Hawk ein 720 hinbekommen hat. Und mittlerweile siehst du halt einfach so 1080s. Aus dem Stand teilweise auch, in der Halfpipe einfach so. Die rollen einmal die Pipe runter, machen 1080 und ne, wo soll das noch enden? Ich glaube wirklich, irgendwann sehen wir bei Olympia dann auch, dass die brennend das Ganze noch machen, einfach bloß um den Thrill noch ein bisschen aufzuheben.
Aber gebt uns gerne mal ein Feedback, welche Wintersportart eure liebste war oder ob ihr auch, wie wir so gedacht habt, boah, was ist das eigentlich und wer tut's freiwillig?
Ja, aber grundsätzlich bin ich eher ein bisschen into it bei den Sommerwinterspielen, ja.
Sommerwinter?
Markus, ey. Bei den Sommerspielen, weil da gibt's halt auch einfach, das sind halt einfach so ganz klassische Sachen wie Laufen, weil Laufen ist halt wirklich, das kannst du trainieren, da kannst du deinen Körper drauf hin optimieren, da kannst du das Optimalste über Jahre rausholen und ich denke mir halt beim Skifahren auch immer, das ist an so vielen Faktoren, das kann nicht mal der Sportler groß beeinflussen, wie Wie ist der Schnee? Wie ist der Wind? Wie ist sein Material? Auch beim Skispringen, wie ist der Wind? Der hat ja schon so viele Wettbewerbe gegeben, die einfach von, bei dem Sprung ist gerade eine Windböe gekommen und hat ihn noch mal ein paar Meter nach hinten getrieben oder nach vorne. Es ist alles so viel Zufallsfaktor meines Verständnisses nach. Und dann gibt's eben Curling.
Also das ist, die verstehe ich gar nicht. Also, das,
Ey, ich gönne jedem seinen Spaß. Ne?
Ja, ich Props zu jedem, der das macht, wirklich. Ich finde halt auch Winterspiele, das sind halt schon sehr spezielle Sportarten. Ja, das sind, sage ich mal, Snowboard und Ski wahrscheinlich noch die gängigsten, weil das viele Menschen auch privat machen. Aber so Curling oder Skeleton habe ich jetzt noch nie mitbekommen, dass das einer macht. Also wirklich, wo einer sagt, ach, mein Kind geht zum Skeleton. Eishockey, okay, sehe ich ja noch einen, aber Skeleton?
Hammer ist ja auch noch, das kannst du ja auf die Straße auch 1:1 übersetzen. Es gibt ja wirklich auch Downhill-Videos, wo Leute auch mit 150 km/h irgendwelche Berge auf befahrenen Straßen, also öffentlichen Straßen runterrauschen.
Boah, ja, so wie Parkour auch und so, also es gibt immer Adrenalin.
Ja, Parkour hat dann aber trotzdem wieder diese körperliche Komponente, meines Erachtens nach. Das Skeleton ist halt einfach nur, du schmeißt dich mit dem allerbesten, optimiertesten Material runter und musst hoffen, dass die Bahn auch mitspielt.
Na, wann ist wieder Sommerspiele? Nächstes Jahr oder in 2 Jahren?
Immer im Wechsel, alle 2 Jahre. Also in 2 Jahren dann, glaube ich, in America, L.A. war das, glaube ich.
America.
Oh, da ist der Donald leider noch da. Scheiße. Aber jetzt haben wir ja dann erst einmal WM, glaube ich, dieses Jahr noch, oder? Also Fußball-WM in den USA. Na, das wird auch super. Ich skipp's. Was ich nicht skippe, und damit leite ich jetzt mal zu einem anderen Thema über. Ich habe letztes Wochenende endlich mich aufgerafft. Das war, glaube ich, wirklich eine Überwindung, weil ich schon ein bisschen wusste, was kommt. Ich habe The Last of Us Staffel 2 geguckt. Und boah, Jeanette, bist du in dem Universum drin?
Ich hatte mir auf dein Hinraten ja die 1 damals angeguckt, die 2 jetzt noch nicht, aber grob ja.
Ey, die erste Staffel ist großartig, die zweite Staffel auch. Und du weißt, ich bin jetzt keiner, der jetzt sofort schnell irgendwie heult und so. Boah, ich hab mehrmals feuchte Augen gehabt. Diese zweite Staffel, ich habe das zweite Spiel nie alleine durchgespielt. Und es ist tatsächlich auch nur die erste Hälfte vom zweiten Spiel. Ich wusste aber, was kommt und was passiert. Ich war darauf vorbereitet. Es hat mich trotzdem so krass gehittet. Es sind nur 7 Folgen, die hast du recht schnell weggeguckt. Also ich habe sie wirklich an einem Wochenende weggeguckt und die letzte Folge, ganz ehrlich, tatsächlich erst gestern Abend geguckt. Und ich war da gesessen und ich war fast am Heulen. Du lachst, es sind super glückliche Momente, aber es sind auch 2 bis 3 so richtige Tiefschläge, wo du wirklich, wenn du dir das anguckst, mich würde voll deine Meinung dazu interessieren, dann wirklich am besten an einem Wochenende, wo du gut drauf bist, wo du gefestigt bist, weil ich glaube, wenn ich das in der depressiven Phase geschaut hätte, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dann wochenlang nicht rauskommen.
Ich lache.
Das ist aber ein schönes Traurig trotzdem.
Ich lache nicht, weil du traurig bist. Ich lache gerade, weil ich irgendwie glaube, du hast dein Pendant zu meinem Sandman geguckt.
Ja, ich bin jetzt nicht ganz so, glaube ich, drin wie du in Sandman.
Nein, aber
ich bin
aber
eher im Game of Thrones Universum drin tatsächlich.
Mir geht es nicht um das Universum, aber mir geht es darum, dass ich ja auch, ich weiß noch ganz genau, wie ich habe, boah, es hat mich gebrochen, ich bin komplett durch mit der Welt und ich bin glücklich und traurig. Und das hat mich gerade so erinnert an das Gespräch, was wir vor einem Dreivierteljahr etwa hatten, wo ich noch gesagt habe, boah, ich bin sonst eigentlich nicht so, aber ich wusste auch grob, was kommt, aber es hat mich komplett auseinandergenommen. Und ich
ja, aber pass auf, diese 7 Folgen, du beginnst mit absoluter Happiness. Dann richtig, richtig scheiße. Dann wieder so ein bisschen besser. Dann wieder Happiness. Und wirklich in der letzten Folge, ich war da gesessen. Ich habe gesagt, laut gesagt, so, nicht auch noch das noch. Bitte nicht noch das. Wenn du es geguckt hast, müssen wir mal drüber reden. Aber
ja. Ich
will niemanden was spoilern. Es ist aber wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Es ist, diese Serie nimmt deine Gefühle, tritt ein paar Mal drauf. Und küsst sie dann auch und gibt sie dir wieder zurück. So kann man es, glaube ich, über, ne?
Ja.
Wirklich gut gemacht. Also, das hätte man vor 10 Jahren noch nicht so gut hinbekommen. Es ist, Hollywood ist mittlerweile so gut in Adaptieren solche großartigen überhaupt das ganze Last of Us-Universum, was Naughty Dogs da geschaffen hat, wirklich, ja, kommen Bücher nicht hin oftmals. Wo aber auch, ich habe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich, ich habe eine Aufgabe für euch. Jeder, der ein Disney Plus Abonnement hat, der geht jetzt bitte auf Disney Plus und guckt sich bitte, 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 bitte die Muppet Show an. Weil es gibt, das habe ich tatsächlich auch jetzt so gerade erst mitbekommen, es gibt eine ganz normale Ausgabe der Muppet Show. Die kam so aus dem Nichts, da habe ich nirgendwo Werbung dazu gesehen, die ist mir einfach vorgeschlagen worden. Und scheinbar, so wie ich das jetzt schon mitbekommen habe, testet Disney gerade wieder, ob das heute noch relevant ist, ob das genug Leute gucken. Bitte, 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 wenn ihr nur im Entferntesten ein bisschen was für den Muppet übrig habt, dann guckt's zweimal, kurz dreimal. Ich wünsche mir so dolle, dass die Muppets wieder ein festes Ding werden, dass die wieder im monatlichen Rhythmus kommen, weil das ist auch so absolutes Stück Kindheit für mich. Ich habe das so gefeiert. Es ist eine ganz normale, rudimentäre Folge. Natürlich spielen sie an, dass sie jetzt lange nicht da waren und natürlich, aber du hast alle Elemente wieder wie früher. Du hast einen Kermit, der völlig überfordert ist. Natürlich haben sie viel zu viele Acts, um in die halbe Stunde zu pressen. Du hast Waldorf und Stettler, die gleichen bissigen Kommentare haben. Du hast den Professor und Beepo. Du hast Gonzo, der einen Stand macht und die führen diesen Gag, den... Ja, das kann ich spoilern. Also, er will einen Stunt vorführen, wo er mit brennenden Rollschuhen durch brennende Reifen springt. Natürlich geht's schief, er fährt rückwärts und dann bauen die den Gag aber über die ganze Folge auf. Weil in der Nummer will er noch Oscar-prämierte Nebendarstellerinnen aufzählen und er fängt halt an irgendwie mit Reese Witherspoon. Jetzt fallen mir keine Namen ein. Scheiße. Aber er zählt dann halt so die ersten zwei, drei auf, zündet dann seine Rollschuhe, fährt aus dem Bild raus und immer wieder kommt er durchs Bild gefahren. Und dann, Whoopi Goldberg, Barbara Streisand, ich hab mich weggeschmissen vor Lachen.
Oh Mann, ey.
Ich wünsch mir, dass die Muppets wieder ein festes Ding werden und scheinbar testet wirklich Disney gerade, ob sie wieder was Festes draus machen können. Und die Show ist aber auch wirklich, ich war wieder sofort in meine Kindheit versetzt. Ich habe nicht regelmäßig Muppets gucken können, weil die halt unregelmäßig bei uns liefen. Aber wenn ich sie hab gucken können, dann war ich mit Begeisterung dabei. Irgendwie so, du hast mitbekommen, Super RTL im Nachmittagsprogramm. Heute Abend um 20.15 Uhr. Oh Mama, 20.15 Uhr, Muppets, 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 Muppets. Hat sie den ganzen Tag genervt mit. Zu Gast ist, und ich tatsächlich kannte sie vorher auch nicht groß, aber die gute Sabrina Carpenter, Digga, die ist ja eine lebende Disney-Prinzessin, oder? Also, ich kannte sie vorher überhaupt nicht, aber die könnte, also wenn mir jemand sagt, dass die KI ist und sich ja irgendwie ausgedacht hat, würde ich sagen, ja, glaube ich sofort, die Frau ist ja so perfekt. Die ist ja so absolut perfekt. Naja, aber auch eben Seth Rogen, der ja seit dem zweiten Film das Ganze produziert, hat einen Auftritt und die Comedian Maya Rudolph hat auch einen Auftritt im Publikum. Es ist so schön gemacht. Ich hoffe, es geht da weiter. Und bitte, wenn ihr was mit den Muppets anfangen könnt, guckt sie gerne mit deinen Kindern. Frag deine Kinder, was die zu dem... Weil ich meine, die sind ja auch schon 50 Jahre alt.
Ich bin gar kein Muppet-Schuffeln.
Ich schon. Waldorf und Stettler sind meine Seelenverwandten. Ey. Ich liebe da alles dran.
Ich konnte damit nie was anfangen. Auch nicht mit Augsburger Puppenkiste oder solchen Sachen.
Ah, habe ich als Kind auch geliebt, doch.
Nee, gar nicht.
Also, wenn ihr was mit den Muppets anfangen könnt, bitte gucken. Ich wünsche mir so dolle, dass es da weitergeht. Wo auch gleich, auch wieder, wird wahrscheinlich auch bei Disney sein. Wir haben ja schon über das Scrubs Revival gesprochen. Jetzt ist es soweit. Nämlich nächste Woche am 25. Februar, zumindest in den USA, geht's weiter mit der 10. Staffel. Auch da habe ich schon alles an Infos zusammengesammelt, wie ich so ein keine Ahnung, Hamster, alles zusammengehamsterte Informationen. Ich weiß schon ungefähr, wo die Story ansetzt. Ich weiß schon ungefähr, wie es geht. Ich weiß schon, wer dabei ist. Sie haben tatsächlich, die Original-Scrubs-Serie ist mir ja auch sehr viel wert. Habe ich auch schon mindestens ein halbes Dutzend Mal gebinged. Auf Deutsch, auf Englisch. Liebe ich. Kann ich die einzelnen Folgen rezitieren. Komplett von vorne bis hinten. Damals haben sie ja tatsächlich in einem alten Krankenhaus gedreht. Das Krankenhaus gibt es ja leider nicht mehr. Aber sie haben es so gut nachgebaut. Sie haben so viel, viel Studioarbeit und viel Geld reingesteckt. Und entweder, ich packe euch den Trailer in die Shownotes, entweder es wird bombastisch oder es wird die 9. Staffel nochmal und es wird ein absolutes Fiasko. Dazwischen, glaube ich, gibt's nichts. Ich weiß noch nicht, wo man es bei uns in Deutschland gucken kann. Da hat irgendwie keiner eine Information, aber es ist eben eine AMC-Produktion, ABC-Produktion, dementsprechend Hulu. Hulu gibt es auch bei Disney Plus, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es dann nächste Woche, ja, Mittwoch in den USA, Donnerstag bei uns vielleicht im deutschen Disney Plus ist. Und wenn es nicht im deutschen Disney Plus ist, dann kann euch vielleicht unser Sponsor von heute weiterhelfen, nämlich CyberGhost VPN. Nein, Quatsch, wir haben keinen Sponsor. Aber ne, ich lade euch nicht, einen VPN zu nutzen, aber knickknack. Aber auch da habe ich mich so doll über den Trailer gefreut, weil natürlich machen sie Gags, dass sie jetzt alle 15 Jahre älter sind. Ich meine, alleine schon, und ich glaube, das wird das allererste Sehen sein, wenn Turk und JD sich wieder sehen, dann machen sie den Igel, also den Adler. Das heißt, Turk macht einen runden Buckel, JD springt auf und dann fliegen sie. Versuchen sie halt auch, ja. Nach 4 Schritten bricht dann Turk zusammen und du hörst knack, knack, oh, mein Rücken. Carla nur Kommentar so, seid ihr nicht so alt für den Igel? Nein, niemals! Oh, ich hab da so Bock drauf. Kannst du das, ich bin schon wieder ein bisschen zu excited, oder kannst du das nachvollziehen?
Also jetzt nicht genau für diesen Trailer, weil auch da bin ich jetzt nicht so der Fan von gewesen, aber ich kann verstehen, dass sich das so hyped, so geht's mir halt manchmal mit Büchern oder mit Filmen auch.
Ich meine, ich habe ja auch von Scrubs den Podcast von Zach Braff und Donald Faustino gehört, ihr Fake Doctors, Real Friends, wo sie anfangs erst alle Folgen auseinandergenommen haben und irgendwann dann wirklich über medizinische Berufe gesprochen haben und auch medizinische Leute eingeladen haben. Ich bin da halt wirklich so dolle drin, weil das war für mich so ganz standardmäßig. Irgendwie, du kommst von der Schule nach Hause, machst die Glotze an und guckst Scrubs. Das ist so wie quasi halt Freunde gewesen. Du hast irgendwann zu der Clique dazugehört. Und wie gesagt, ich kann ja einzelne Zitate oder einzelne Folgen komplett zitieren. Es gibt da auch Höhen und Tiefen, aber insgesamt, ich freue mich da so bolle drüber. Naja, und dann auch noch eine weitere Ankündigung. Wir haben ja auch da schon drüber gesprochen. Der Mandalorian and Grogu, der zweite Trailer ist da. Und auch da muss ich sagen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird großartig oder wir werden alle verfluchen.
Also ich habe auch das Gefühl, das kann kein dazwischen geben.
Ja.
Das kann entweder nur richtig gut oder richtig schlecht werden.
Ja. Vor allem, ich meine, Star Wars im Kino war jetzt auch die letzten Jahre nicht so tolle. Und da haben sie jetzt halt auf Biegen und Brechen einen Kinofilm draus machen müssen, wo sich jeder fragt, warum.
Ich sage immer noch, mit Kinofilm ist es eh so eine Sache, nachdem man weiß, dass nach 3 Monaten oder so die Sachen auf Disney Plus oder Amazon Prime oder so landen, fragst du dich halt, wo du auch wirklich ins Kino gehst.
Ich werde ihn mir wahrscheinlich schon im Kino anschauen, weil es ist halt schon nochmal was anderes auf der großen Kinoleinwand,
ja,
als zu Hause auf deinem publiken kleinen Fernseher, wobei mein Fernseher jetzt auch nicht klein ist.
Ja, und trotzdem jetzt auch nicht so klein. Also wenn ich vergleiche, was wir früher für kleine Fernseher hatten, als ich noch klein war.
Ich denke mir halt, wenn sie jetzt, und zumindest was die Trailer und die Vermutungen angehen, auch da verlinke ich euch den Trailer in den Shownotes. Ich habe auch viele Trailer in den Shownotes für euch. Da werden sie halt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Vorwissen aus der Serie voraussetzen, sondern es wird so eine abgeschlossene für sich Handlung sein. Das befürchte ich halt einfach, dass alle jetzt erwarten, oh, es geht mit der großartigen 3. Staffel weiter oder halt jetzt die 4. Staffel und dann sind sie enttäuscht. Es
wird ein Standalone eigentlich.
So. Es wird ein Standalone-Ding sein, ja. Aber ich habe irgendwo schon Bock, das Ganze im Kino auf eben großer Leinwand mit guter Soundanlage zu hören. Und wir haben ja in Nürnberg das größte Multiplex-Kino mit verdammt guten Anlagen. Keine Werbung. Da habe ich schon Bock drauf. Ey, wenn du willst, können wir da gerne wieder so ein wie Deadpool. Wir gucken das zusammen draus machen. Also ich werde auf jeden Fall reingehen. Du bist herzlich dazu mit eingeladen. Na gut, und da habe ich noch zwei Trailer dabei, die man relativ schnell abhandeln kann. Ich habe einmal dabei noch den Supergirl-Trailer. Den habe ich auch bloß hervorgehoben, weil Millie Alcock eben als Supergirl ja jetzt gecastet ist. Man muss ja sagen, auf die habe ich auf jeden Fall ein Auge. Deren Karriere verfolge ich noch, weil sie hat ja die junge Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon gespielt in der ersten Hälfte der ersten Staffel. Und schon da hat sie mir als Schauspielerin verdammt gut gefallen. Also die hat was auf dem Kasten. Die wird, glaube ich, nochmal eine ganz große. Auch hier Bella Ramsey, die Ellie von The Last of Us, die spielt für mich in der gleichen Ebene. Das ist so die neueste Generation Hollywood, die man im Auge behalten muss. Die haben was auf dem Kasten, die können richtig gut schauspielern, die können richtig gut aus sich heraus. Bin ich gespannt, werde ich auch verfolgen. Gibt's aber noch keinen Starttermin tatsächlich dazu. Also da heißt es nur demnächst im Kino. Leider. Aber der Trailer verspricht auch schon mal viel. Und dann habe ich noch was, auch noch mal was Superheldenmäßiges dabei für euch. Da finde ich es eher spannend, wie man es guckt. Es kommt eine Spider-Noir-Serie auf Prime mit Nicolas Cage. Die kommt jetzt tatsächlich am 27. Mai schon. Hat man jetzt im Vorfeld nicht allzu viel von gehört, aber der Kniff an der Sache ist, weiß nicht, Spider-Noir, kennst du das so ein bisschen?
Nur grob. Also ich bin nicht total drin . Spider-Noir.
Ich bin tatsächlich auch nicht sehr weit drin. Ich weiß halt bloß aus dem Into the Spider-Verse so, dass es eben einen 30er Jahren Spider-Man gibt, der als Privatermittler auch unterwegs ist. Und das spielt jetzt eben Nicolas Cage. Der Kniff an der Serie ist, du kannst ihn entweder in Farbe gucken oder in Schwarz-Weiß. Weil eigentlich ist das ein komplett schwarz-weißer Comic. Ich glaube, das werde ich mir schon auf Schwarz-Weiß geben, einfach um das Feeling zu haben, weil Schwarz-Weiß heute ist ja nicht wie Schwarz-Weiß früher, dass du schlechte Bilder hast und unscharf und Fehler. Ist ja trotzdem alles in High Definition. Aber auch da tatsächlich.
Ach, das war der mit dem Hut, oder? Mit diesem.
Ja. Der halt auch schon wie ein Privatermittler aus so Noir-Filmen, ja.
Mit so Gesichtsmaske und weiße Augen und so ein Hut und so eine Melone oder wie man das nennt. Ja? War das der?
Ist das eine Melone? Nee, es dürfte eher ein Fedora sein.
Ja, aber auf jeden Fall so ein Hut halt, so ein größerer.
Anzugshut quasi, ja, wie man ihn halt in den 30ern getragen hat, als Männer auch noch Anzüge getragen haben.
Aber Nicolas Cage finde ich eigentlich eine geile Wahl. Der könnte das schon gut machen.
Der hat auch diesen Wahnsinn, den er verkörpern könnte dafür.
Ja, der war auch als Dracula wirklich sehr gut. Der war auch damals, wenn das Beste an Ghost Rider war, immer noch Nicolas Cage.
Ja.
Auch wenn Ghost Rider sonst einfach nur immer noch einer der schlimmsten Fieberträume ever. Aber der kann so diese outstanding Charaktere, weißt du, so ein bisschen mit Tiefe, finde ich. Der kann das ganz gut verkörpern.
Wusstest du, dass Nicolas Cage mal Superman sein sollte?
Habe ich schon gehört, ja.
Gibt sogar tatsächlich Probeaufnahmen schon und ihm im Kostüm. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch spannend gefunden, weil das war ja irgendwie schon Ende 90er, Anfang 2000er, irgend sowas in den Zeitraum.
Den hätte ich besser als Ben Affleck gefunden, so wenn ich so ja. in dem
nicht Batman. Superman.
Ja, stimmt, Superman. Aber als Batman hätte ich den besser gefunden.
Ja, Nicolas Cage könnte, glaube ich, auch einen guten
Nicolas Batman. Nicolas Cage als Batman hätte ich mir gut vorstellen können.
Wobei drehen wir voll auf Freak auf und machen ihn zum Joker. Ich glaube, Nicolas Cage könnte auch so einen richtigen insane Joker spielen. Also jetzt nicht unbedingt einen Dark Knight Joker mit Verstand, sondern eher so wirklich diesen komplett crazy nennen.
Meinst du so diesen Heath Ledger?
Ja, Heath Ledger war ja nicht komplett insane. Der hat ja tatsächlich einen Plan verfolgt und schon Ziele gehabt.
Aber der
war schon trotzdem crazy. Ich meine so eher den von Batman Returns oder so diese Art.
Oder der bei Harley Quinn drin, der Jared Leto Joker.
Jared Leto war der schlechteste Joker, den wir jemals hatten.
Der passt doch einfach nicht. Jared Leto ist guter Schauspieler, aber der passt halt nicht in den Joker.
Ja, der hat auch einfach keine Screentime gehabt und war vollkommen egal. Und was man von ihm gesehen hatte, war, hätte er eher zu Gangster XY gepasst, also namenloser Gangster XY. Das war kein Joker, das war einfach nur traurig.
Also ich hätte mir aber tatsächlich Nicolas Cage Hot Take auch als einen Bond vorstellen können.
Das sehe ich ihn tatsächlich überhaupt nicht.
Findest du nicht?
Nee. James Bond ist für mich tatsächlich so ein bisschen chauvinistischer Gentleman, britischer Gentleman. Und das sehe ich Nicolas Cage leider gar nicht. Ich sehe ihn schon eher für diesen bisschen drüber rollen.
Ich bin mal gespannt. Jetzt gibt ja auch gerade heiße Diskussionen hier über die Promo von Wuthering Heights.
Oh, das habe ich bloß am Rande mitbekommen.
Die Sturm, Sache. Ich finde das halt einfach, ich finde eher lustig, dass das jetzt wieder so gehypt wird, weil Sturmbö ist ja einer der, also gefühlt allerersten ever Dark Romance Romane jemals. Also das ist ja, das ist ein Fiebertraum, diese Story. Also es ist ja mit ihr Stiefbruder und dann mit der Tochter von der Stiefschwester und frag mich nicht, richtig crazy und so richtig toxisch. Und wir diskutieren über die Promo darüber, ob da jetzt zu viel sexuelle Spannung zwischen den Schauspielern herrscht, denke ich mir so, okay.
Das ist der Film mit Margot Robbie, oder?
Ja, mit Margot Robbie und Jacob Elordi.
War da nicht auch ein Riesenthema? Ich meine, Margot Robbie, wie alt ist die Frau? Ist ein paar 30?
Ja.
Anfang 30? Sollen es nicht eigentlich Teenager sein?
Also Margot Robbie ist 35.
Ja, und sollen das nicht eigentlich im Buch Teenager sein? So 14, 15, 16-Jährige?
Nee, also das ist das Problem. In dem Buch wird eine sehr große Zeitspanne abgedeckt von praktisch 16 bis, ich glaube, über 40. Also diese verschiedenen Zeitalter. Was ein großer Punkt war, ist zum Beispiel, dass viele darüber diskutiert haben, dass Margot Robbie halt 35 ist und der Jacob ist aber erst 28. Also ist sie ja in Klammern viel älter. Wo ich mir aber halt denke, ey, die nehmen sich in nichts. Also das sind beides extrem gut aussehende Menschen.
Ja, und wie alt sollen die Charaktere sein, die sie spielen? War das nicht auch da so ein Thema?
Ja, aber das ist halt, also das Thema war jetzt halt eher diese sehr sexuellen Szenen, die schon sehr explicit sind.
Das Ding ist halt, alles, was ich von Dark Romance weiß ich eigentlich fast nur von dir. Und
aber das ist ja kein richtiger Dark Romance. Das ist ja Sturmhöhe ist ja ein uraltes Buch. Also das ist ja...
aber für mich ist das alles im Fahrwasser von 50 Shades of Grey noch. Und ey, das ist alles für mich Softcore-Pornografie
aber in der Literaturform. Aber das Buch, das macht es ja so spannend, das Buch ist von 1847.
Okay, da hat man, glaube ich, noch nicht so freizügig.
Deswegen sage ich, das ist eigentlich die erste, wenn das jetzt heutzutage so bezeichnet wird, ist die erste Dark Romance ever. Aber wir kennen das ja auch von, weiß ich nicht, Effie Priest und so einem Zeug. Da ging schon hartes Zeug teilweise ab in solchen Büchern. Halt,
da war es ja auch schon relativ explicit. Also,
ich sage ja, also in solchen Büchern oder auch Stolz und Vorurteil, Parfüm damals, da geht es schon in ziemlich vielen Büchern ganz schön ab. Oder der Wärter.
Da bin ich echt mittlerweile geschockt. Ich meine, ich prophezei ja auch, dass irgendwann überhaupt kein Problem mehr sein wird, dass man ins Hardcore geht und das Ganze dann 16
abholt. Nein, Markus, das Problem ist weniger das Alter der Charaktere. Das Problem ist folgendes. Und zwar, der Jacob, der ist nicht schwarz. Und im Buch ist der Charakter, den er spielt, wohl eigentlich dunkelhäutig. Und, Zitat, die beiden Schauspieler sind zu hübsch.
Was?
Die sind zu hübsch und er ist eigentlich zu weiß. Das ist das Problem. Sie sind zu gut aussehend, sie ist älter als er und er ist nicht schwarz.
Okay, also das Ganze geht auch in die andere Richtung. Ne? Ja. Ariel lässt grüßen gerade. Auch das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Also was die Hautfarbe angeht, ich bin jetzt immer noch auf die Harry Potter Serie gespannt, auf den neuen Snape. Aber auch da bin ich mittlerweile drüber weg, ob er jetzt POC ist oder weiß. Ja, klar, JK hat ihn als hageren, weißen, sehr faltigen und typischen beschrieben. Und es kommt halt auch niemand an die... Oh, jetzt habe ich auch wieder Aussetzer. Wer hat Snape gespielt? Ich google es gerade schon.
Wer heißt der denn?
Ja, ich habe sobald man...
Alan Rickman.
Ja. Ja, er hat halt so große Fußstapfen hinterlassen, weil das ist halt einfach ein gottverdammter, großartiger Schauspieler gewesen. Die Fußstapfen muss er aus, aber wenn er das gut macht, dann kann der von mir aus auch, keine Ahnung, ein rot-blauer Flamingo sein. Ist mir auch egal.
Ich sag mal so, ich finde halt, Bücher sind eh so eine Geschichte. Bücher sind, natürlich wird da Zeug beschrieben, aber jeder hat so ein eigenes Bild im Kopf. Ich bin bei einer Buchverfilmung aber jetzt auch nicht darauf aus, ob diese Schauspieler jetzt 100% so aussieht, wie der Typ beschrieben wird, sondern da geht es eben generell um die Szenerie, um das Rüberbringen der Story, um den Kernpunkt der Geschichte oder ist doch am Ende jetzt auch egal, ob er jetzt weiß, schwarz oder mittelbraun ist.
Ja. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das seit den 90ern schon mitmache, weil wir hatten das ja schon bei Star Trek in den 90ern mit Voyager. Schwarze Vulkanier. Ist doch scheißegal, was für eine Hautfarbe die haben. Wenn der Schauspieler einen verdammt guten Klingonen gemacht hat, dann lass ihn doch. Nicht Klingonen, Vulkanier. Entschuldigung, Vulkanier.
Ganz ehrlich, ja, sie ist im echten Leben älter als er, aber sind wir ehrlich, wir reden hier von zwei erwachsenen Menschen. Wir reden jetzt nicht davon, dass, weiß ich nicht, sie 35 ist und er ist ein Minderjähriger.
Ja, auch.
Also,
ja,
gell, so.
Ist auch 7 Jahre ist halt auch eine Distanz, wo ich noch sage, die hätte wahrscheinlich vor 15 Jahren hätte man da noch gemacht. Aber lass gut sein, denke ich mir mittlerweile.
Und es ist trotzdem ein Schauspiel. Also, das ist ja, ich weiß nicht, ich finde, die Menschen haben immer mehr verlernt, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten.
Ja, das ist sowieso.
Der X-Faktor, ich sag's dir.
Das absolut. Also wir brauchen eigentlich wieder einen Jonathan Frakes mit X-Faktor, ja. Mehr Jonathan Frakes mit X-Faktor. Aber ich dachte wirklich, der große Aufschrei wäre, weil die in der Buchvorlage minderjährig gewesen wären und dann halt voll erwachsene Schauspieler das verkörpern sollen. Okay, habe ich das vielleicht bloß falsch verstanden. Aber ich habe es natürlich auch nicht ganz so mitbekommen. Ich habe immer bloß den Trailer vorgespielt bekommen auf HBO Max und dachte mir so, ach, guck mal, wieder Margot Robbie. Ich weiß nicht, um was es geht. Interessiert mich null. Wann geht's
endlich bei Margot Robbie kannst du dir ja auch alles aussuchen. Also Tarzan oder Barbie.
Das ich glaube, alles auch schon echt, gespielt. Die ist auch verdammt
begabt. Harley Quinn. Also, ja, hast viel Auswahl.
Die ist auch verdammt begabt, ja. Wo ich gerade noch von begabten Schauspielern spreche. Ich habe tatsächlich so ein paar im Auge immer wieder. Und ganz, ganz frisch dazu gekommen ist jetzt hier der Schauspieler von Egg, den ich jetzt gerade noch mal google. Weil auch da sind wir jetzt in der 5. von 6 Folgen durch. Und oh, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf das Ende. Der wird gespielt von... Ich krieg's auf die Schnelle nicht hin. Wieso google ich's auch? Ich habe IMDb auf dem Handy auch. Der ist auch tatsächlich der... Klar, der ist noch jung. Der ist noch sehr jung. Aber der spielt sehr, sehr gut. Sowohl den kleinen Klugscheißer als auch den Targaryen dann richtig. Dexter Sol Ansel. Danke, jetzt habe ich es gefunden, endlich. Den habe ich auf jeden Fall auch im Auge noch. Und oh, Night of the King, ich habe wirklich... Jeanette, ich werde dir am Montag schreiben, dass ich am Montag wahrscheinlich dann einfach heule, weil es vorbei ist.
Mach das.
Ich kann auch seinen YouTube-Kanal empfehlen. Da hat er ein Video hochgestellt, wo er halt, er musste sich ja die Haare abrasieren. Wobei der auch, ey, tatsächlich, man hätte ihm die Haare lassen können, wenn jetzt Egg der Charakter nicht Glatze hätte. Färbe ihm ein bisschen die Haare heller und der schaut aus wie ein Targaryen. Der ist ja so schneeblond auch schon fast von Natur aus. Aber dann macht er auch so sympathisch, wie halt dann ihm die Haare abrasiert werden und wie er dann so, oh Gott, erstaunt ist und dann auch noch gleich actet und wieder in der Rolle drin ist und dann aber auch wieder Kind ist, wenn die Kamera vermeintlich weggeschwungen hat. Ich finde den großartig und den habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste von, aus dem wird nochmal was richtig Großes. Apropos richtig Großes. Ja, liebe Jeanette, es ist wieder die Zeit in der Folge.
Wo ich stiller werde als sonst.
Wurde noch stiller. Ich meine, dein Redeanteil war jetzt gerade schon weniger, aber jetzt dafür wird dein Redeanteil nochmal weniger.
Dafür habe ich beim letzten Mal mehr geredet als du.
Wir kommen nämlich zu meiner Lieblingsrubrik, nämlich es präsentieren voller Stolz, zumindest einer von beiden, die Ossi und der Wessi. Geschichten vom Food-Influencer Marco Söder. In der heutigen Ausgabe. Ja, Folge 3 von, wieso mache ich immer dieses Ja, dieses Euphorische, ich weiß auch nicht.
Weil du hyped bist.
Folge 3 von Geschichten von Food-Influencer Markus Döder. Und es ist mir wieder ein besonderes Herzensangelegenheit. Wir lassen doch den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vielleicht mal schnell kurz selbst zu Wort kommen.
Wir versuchen ja jetzt schon nur im ersten Ansatz die Arbeitszeit zu flexibilisieren, aber wir müssen sie auch erhöhen. Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt.
Spannend, oder? Eine Stunde mehr Arbeit würde niemandem schaden. Also ich könnte jetzt mit vielen Themen oder mit von vielen Seiten an dieses Thema rangehen. Ich meine, ich könnte es rangehen, dass wir was im Europa der Durch- oder der Arbeitsdurchschnitt anbetrifft, Spitzenreiter in Arbeitsstunden sind, Spitzenreiter in unbezahlten Überstunden und Spitzenreiter in von Arbeit kaputt gemachten und krank gearbeiteten Menschen, aber auch da, nee, an das, so will ich gar nicht an das Thema rangehen. Lassen wir doch mal schauen, ob Markus Söder auch seinen eigenen Worten Taten folgen lässt, denn man vergisst es schnell, er ist ja Ministerpräsident von Bayern, also er ist ja unser Repräsentant, sowohl im Bayerischen Landtag als auch im Bundesrat. Und im Bayerischen Landtag wird leider nicht, komischerweise seit Markus Söder 2018 ins Amt gewählt wurde, nicht mehr gecheckt, welcher Abgeordnete anwesend ist und welcher nicht. Das wurde tatsächlich bis 2018 noch bei jeder Sitzung gemacht. Aber im Bundestag, im Bundesrat, da wo er ja auch eigentlich sein sollte bei jeder Sitzung, da wird gecheckt, wer wann anwesend ist. Und ich habe einen Spiegelartikel gefunden von 2024 schon. Ja, es ist schon ein bisschen her, vom 11. Oktober 2024, um genau zu sein. Preisfrage, Jeanette. Seit seiner Ernennung oder seit seinem Amtsantritt 2018 bis zum 11. Oktober 2024 gab es 82 Sitzungen des Bundesrates. Und scheiße, du kannst es lesen, aber Preisfrage, an wie vielen meinst du, hat er teilgenommen?
Kann ich beruhigen, ich gucke gerade nicht drauf, weil ich gerade anders da sitze und mein Laptop praktisch woanders steht.
Okay, schätz mal, 82 Sitzungen, wie viele hat Markus Söder beehrt mit seiner Anwesenheit?
30.
Ich glaube, der war bis heute noch nicht 30 Mal im Bundesrat. 11. Glorreiche 11 ist die Antwort dazu. Und auch da hat der Spiegel tatsächlich 2024 schon gesagt, nehmen wir da vielleicht andere Landesväter, wie zum Beispiel ein Herrn Ramelow, ein Rainer Haseloff, der an 72 von 82 Sitzungen teilgenommen hat und dafür schon gerügt wurde. Was muss ich dann erst einen Söder anhören mit 11 von 82 Sitzungen und gerade mal 6 bis 7, das weiß man nicht mehr ganz genau, das müsste man vielleicht nochmal genauer nachrecherchieren, aber 6 bis 7 Wortbeiträgen gerade mal. Und ich meine, auch bei uns im Bayerischen Landtag, und da gehen mal sowas von Props raus an die Mitglieder des Landtags, an Barbara Fuchs und Toni Schubert, die auf TikTok immer mal wieder oder auch auf Instagram dokumentieren, wann ist Herr Söder anwesend und wann ist er nicht. Wir hatten Anfang des Monats Vollversammlung im Bayerischen Landtag, also eigentlich ist da das komplette Plenum Anwesenheitspflicht, den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr, also am 5.2. war das. Auch nochmal Preisfrage. Hat Markus Söder A, die ganzen 9 Stunden an dieser Plenumssitzung teilgenommen, B, die Hälfte der Stunden teilgenommen, C, 30 Minuten an dieser Sitzung teilgenommen oder D, Wahlkampfveranstaltungen mit Bratwurstgrillen gemacht?
Also, ich habe irgendwas gelesen, ich bin aber nicht sicher, ob das die Sitzung war, von der du gerade redest. Ich habe letztens von einer gelesen, wo er 1 Stunde war. Ich meine aber, wenn du die Frage so stellst, wird es das mit der Bratwurst sein.
Richtig, die 100-Euro-Frage ist für dich. Ich PayPal sie dir später.
Yay.
Wirklich, an der wichtigsten Versammlung Anfang des Jahres im Bayerischen Landtag, also an der Plenumsvollversammlung, wo jeder Abgeordnete da zu sein hat, da ist der Hausherr lieber in München und grillt ein paar Bratwürste und verteilt die an hungrige Münchner. Also hungrige Münchner, in Anführungsstrichen, an Wahlvolk. Boah, finde ich das halt so absolut traurig. Und es ist eigentlich keine lustige Geschichte. Es ist wirklich eher dieses, du forderst von uns, dass wir 1 Stunde in der Woche mehr arbeiten, aber selber bist du so selten an deinem Arbeitsplatz. Und leider kommt keiner und gibt dir mal einen auf die Finger. Ich finde es so ganz, ganz schlimm an dieser neuen CDU-CSU. Ich habe heute erst dir ein Bild geschickt, ne? Ich wünsche mir, dass die Modi mal einen Schlapp in die Hand nimmt und im Dobrindt, im Söder, im Spahn, in Laschet, im Merz und seinem Spießgesellen hier, Linnemann, dass die alle mal einen mit dem Schlappen draufkriegen, damit auch in der christlichen Partei mal wieder christliche Werte und eigene Arbeitsmoral hochgehoben wird.
Ich glaube, sie ist mittlerweile froh, da raus zu sein.
Ich glaube es auch, ja. Deswegen geht es ja auch zu keinen Veranstaltungen mehr und ist ja auch bei, ja, wir dürfen nicht vergessen, Friedrich Merz ist erst im 2. Wahlgang gewählt worden. Vor dem 2. Wahlgang lachend aus dem Bundestag gegangen. Ha. wirklich, ich finde es halt so schlimm. Diese Männer stellen sich hin und fordern von uns, dass wir mehr arbeiten sollen. Vor allem, wir sind drittgrößte Volksnation der Welt. Der DAX ist auf einem Allzeithoch. Wir machen Gewinne, das ist, also nicht wir. Unsere Firmen machen so viel Gewinne wie noch nie. Wir haben Japan überholt. Japan arbeiten die Menschen noch mal viel härter als wir. Und trotzdem haben wir sie mit Leichtigkeit überholt. Und auch so krass überholt, dass uns Japan wahrscheinlich auf die nächsten 10 Jahre nicht mehr einholen kann. Wo will ein Merz noch hin? Sollen wir wirklich die USA und China überholen? Das schaffen wir nicht. Dann bräuchten wir unser Land noch 5-mal, um das zu schaffen. Das wird auch nicht, wenn wir 60 Stunden die Woche arbeiten, wird das nicht möglich sein. Und vor allem wird es immer von Männern gefordert, die halt keine 60 Stunden in der Woche arbeiten, die ja nicht mal, und das geht jetzt wirklich ganz persönlich an Mann Markus Söder, die ja nicht einmal den Anstand haben, wenn sie im Landtag sitzen, dort nicht zu essen, wofür andere Abgeordnete gerügt werden. Wirklich ganz große Props gehen raus an die beiden Mitglieder des Landtags, Barbara Fuchs und Toni Schubert, den ich jeden, den es interessiert, nur empfehlen kann. Folgt ihnen auf TikTok, folgt ihnen auf Instagram. Die dokumentieren so etwas, weil die bayerische Staatsregierung macht es tatsächlich nicht mehr. Komischerweise seit 2018. Aber ja, auch weiterhin gilt, das hier ist immer noch ein Mitmachformat, eine Mitmachrubrik. Und jetzt hellen wir unsere Stimmung mal wieder etwas auf, wenn auch ihr Themen zum Markus Söder habt. Und ich habe tatsächlich nochmal Informationen zu Bavaria One bekommen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Das wird noch groß, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich viel mehr Recherche noch reinstecken muss. Das wird, glaube ich, auch mal mehr als nur so eine 3-Minuten-Rubrik. Da müssen wir uns vielleicht eine Tasse Tee für nehmen auch. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Ach so, ja, und den Einspieler, den wir gehört haben, das muss ich noch der Vollständigkeit halber sagen, das war aus dem Bericht aus Berlin, der ARD, vom 1.2.2026. Quellenangabe. Ja, kann ich aber auch gerne in den Shownotes verlinken, wenn gewünscht. Ich verlinke es einfach in den Shownotes. Dann kann man sich den ganzen Bericht anschauen, weil da kommt noch ein bisschen mehr auf Thema. Aber dieses Zitat hat mich eben mal angestiftet zu schauen, was arbeitet eigentlich ein Söder so. Ja.
Okay, dann würde ich jetzt mal als allererstes den Song noch von Melanie für die Playlist sagen, würde ich sagen.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute Wahl, Melanie. Ich habe sie auch schon geschrieben. Ich habe den auch auf TikTok gesehen. Der wurde ja wohl auch von der Künstlerin mit ihrer Community zusammen über TikTok live mal schnell arrangiert, aber dafür geht er ganz schön steil. Kennst du den?
Nee.
Ich kenne ihn halt tatsächlich von TikTok und ja, der geht gut ab. Also ich habe ihn gerade jetzt schon draufgesetzt.
Hast du ihn schon drauf?
Ja, habe ihn schon drauf. Tatsächlich, genau. Weil ich ihn auch selber auf einer eigenen Playlist habe, brauche ich den bloß nochmal rüberschieben. Genau.
Also Melanie hat sich alles versucht, ja, von
Maiva, das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie man sie ausspricht. Aber Maiva.
Ja. Ich nehme den Song Do Re Mi von Dark Lux. Einer meiner absoluten Lieblingslieder gerade.
Sagt mir auch wieder nix, aber bin ich gespannt, mal reinzuhören. Ich bin wieder, was ich selber drauf lese, fraglich. Also, ich habe mir überlegt, setze ich von der letzten offiziellen Staffel Scrubs, von der 8. den Song Book of Love von Garfunkel drauf, der ist halt so tierisch, geht dir einen ans Herz, wenn man so ein bisschen emotionaler drauf ist. Oder setze ich was anderes Emotionales on The Last of Us drauf und es ist tatsächlich jetzt The Last of Us geworden, nämlich Ecstasy. Ist ein toller Song, der auch ein paar Mal in der Staffel vorkommt und immer genau an den richtigen Stellen vorkam und es lief sowieso The Last of Us Soundtrack die letzten 3 Tage bei mir rauf und runter.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, wähl das alleine schon, um dieses Kapitel zu würdigen.
Wirklich, es ist echt. Ich weiß, vielleicht setze ich auch jetzt gerade den Hype ein bisschen zu hoch, aber mich würde so deine Meinung interessieren. Vor allem, wenn du kennst ja gar nichts von den Spielen, ne?
Nee, gar nicht.
Boah, würde mich echt interessieren, was du zu der Staffel sagst.
Ja, ich guck mal, wann ich Zeit finde, mir das mal anzugucken.
Und ansonsten, ja, ich gucke mal auf unseren Zettel. Nö.
Ich glaube, wir haben alles soweit abgefrühstückt, soweit.
Genau, ihr alle da draußen habt eine Hausaufgabe aufbekommen. Muppets gucken, bitte, bitte.
Genau. Bitte. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, macht's gut.